Deshalb werden sie dort auch verurteilt. Also, dann, da wir haben auch ein paar Hinweise, die uns in der Bibel zeigen, welche Rolle das Gewissen sonst noch spielt. Die wollen wir jetzt gerade einmal lesen, insbesondere im Neuen Testament, um uns vor Augen zu führen, in welchem Zusammenhang wird das Gewissen noch genannt, um dann zu sehen, ist das nun wirklich ein Instrument, was Gott füllt, oder ist das tatsächlich schon eine umfassende Ordnung, also eine Ordnung, wo man sagen kann, das und das und das ist alles Inhalt des Gewissens. Dazu gebe ich euch ein paar Bibelverse, die können wir einfach hier mal so reihum verteilen. Ich werde dir also den ersten geben, in Apostelgeschichte 23, Vers 1. Und dann gebe ich dir den zweiten, Apostelgeschichte 24, Vers 16. Dann machen wir hier in der nächsten Reihe weiter. Römer 2, das hatten wir ja schon, Römer 9, Vers 1. Dann Römer 13, Vers 5. Also Römer 9, Vers 1. Römer 13, Vers 5. 1. Korinther 8, Vers 7. Du kannst eigentlich mehrere lesen. Du kannst 8, Vers 7 und 10 und 11 lesen. Da ist nämlich eine ganze Menge vom Gewissen. Und dann habe ich für dich 1. Korinther 10. Vers 25, 26, 27, 28, 29. Ja, da geht es um die Sache eben mit dem Götzenopferfleisch und so. Dann 2. Korinther 1, Vers 12. Und 2. Korinther 4, Vers 2. Und 1. Timotheus 1, Vers 5. Da bin ich jetzt, glaube ich, bei Petra. Ne? 1. Timotheus 2, Vers 5. Und dann nehmen wir vielleicht noch 1. Timotheus 1, Vers 18 und 19. Ja, dann lesen wir die einfach mal.
23.1. Paulus aber blickte den hohen Rat fest an und sprach: Ihr Brüder, ich bin mit allem guten Gewissen vor Gott gewandelt, bis auf diesen Tag.
Also hier merken wir, spielt das Gewissen eine Rolle? Paulus sagt auch: Ich bin mir nichts Bösem bewusst, sozusagen dadurch. Aber er kann sich damit natürlich nicht auf die jüdischen Gesetze beziehen, sondern er bezieht sich mit seinem guten Gewissen auf das gute Gewissen Gott gegenüber, wie er es in der Offenbarung Jesu kennt. Ja, nehmen wir den nächsten Vers.
Darin übe ich mich alle Zeit, ein unverletztes Gewissen zu haben vor Gott und den Menschen.
Also hier merken wir auch, Gewissen als eine Instanz, als einen Maßstab, an dem wir uns messen können. Es sagt uns allerdings noch nichts Konkretes über den Inhalt aus. Einfach bloß, dass es da ist, dass es uns anruft und dass wir ständig bemüht sind, uns daran zu messen. Ja.
Ich sage die Wahrheit in Christo und lüge nicht, wie mir Zeugnis gibt mein Gewissen in dem Heiligen Geist.
Hier merken wir interessanterweise, wodurch ist hier das Gewissen geprägt? Ja, genau, als Christ. Da ist der Heilige Geist, der wohnt in den Menschen. Wir lesen hier auch, dass Jesus sagt, der Heilige Geist wird uns erinnern an alle Worte, die Jesus gesagt hat. Also der Heilige Geist ist in uns, der prägt das. Das ist jetzt nicht ganz neutral, das ist nicht offen, sondern eben da ist es Gott, der uns in das Gewissen spricht, der uns ein ruhiges Gewissen gibt, der uns sagt, was richtig und was falsch ist. Und dann können wir auch mit gutem Gewissen eben sagen, das ist richtig. Aber nicht losgelöst, nicht als Gefühl. Nicht? Also sagen jetzt, ich fühle einfach so. Das gab es übrigens auch in christlichen Kreisen häufiger. Es gibt einige sektiererische Gruppierungen. Ich habe euch da ja schon Beispiele genannt, zum Beispiel die Täufer in der Zeit der Reformation. Der Jan Matthies, der in Münster ein Täuferreich aufgerichtet hat und dort mit gutem Gewissen gefordert hat, dass man die Vielehe einführen müsse, weil Gott hat ihm das gezeigt. Und dann hat er auch kein schlechtes Gewissen gehabt, viele Frauen zu haben. Und dann merken wir, das Gewissen ist nicht ausschlaggebend dafür. Vielleicht hat er sich sogar irgendwann mal bekehrt, aber dann ist er überdreht. Dann ist es plötzlich, ist er weggekommen von der Bibel. Wenn das Gewissen etwas anderes sagt, als in der Bibel steht, ist nicht das Gewissen ausschlaggebend, sondern die Bibel. Also da müssen wir ganz deutlich dran festhalten. Es gibt keinen Maßstab neben dem, den Gott geoffenbart hat. Da kann man nicht sagen, das widerspricht einander oder ich halte mich jetzt nur daran oder nur dran. Ja. Ja, also hier nochmal, wir wollen einfach eingestellt durchgehen, das gibt uns jetzt nicht sehr viel neue Informationen, zeigt uns einfach nur, habt nicht nur Angst, am Ende wird Gott euch richten, sondern seid auch danach bestrebt, dass das, was der Heilige Geist in euch bezeugt, dass ihr da im Einklang mit dem lebt.
Hm? Dann bringt uns aber eine Frage nicht näher zu Gott, denn wir sind nicht besser, wenn wir essen. Und wird nicht geringer, wenn wir nicht essen.
Ja, das ist eben diese ganze Frage mit dem Speise und Reinheit und Opfer, Götzenopferfleisch und so. Aber da kommt das Gewissen noch ein paar Mal vor.
Denn wenn jemand spricht, der die Erkenntnis hat, im Götzentempel spricht, wird nicht sein Gewissen, weil es schwach ist, dass sie ermutigt werden, Götzenopferfleisch zu essen. Und so wird wegen deiner Erkenntnis der schwache Bruder verderben, an dessen Willen Christus gestorben ist.
Okay, also hier kommt das Gewissen, das wird dann ja später ist noch die Rede, ja, dann verzichte besser darauf, obwohl du ja stark im Glauben bist. Das, was wir deutlich hier merken, hier ist das Gewissen plötzlich kein objektiver Maßstab mehr. Denn es wird ja von den schwachen Brüdern geredet, die ein schwaches Gewissen haben, wo Paulus eigentlich sagen würde, ja, also wenn ihr richtig bei Gott orientiert seid, dann spielt das gar keine Rolle. Aber um der schwachen Willen, um diejenigen, die es noch nicht genau erkennen, um diejenigen, die dabei nicht so weit sind, deshalb verzichtet besser darauf. Es gibt ja nicht zweierlei Maßstäbe, wo ich sagen kann, halt die einen Christen, die dürfen das, die anderen Christen, die dürfen das nicht. Gottes Ordnung gilt ja für alle gleich. Ich kann nicht sagen, der eine Christ darf lügen, der andere darf nicht lügen. Der eine hat ein starkes Gewissen, der andere ein schwaches Gewissen. Der eine empfindliches, und ich denke, oh, das ist eine Lüge, mache ich nicht. Der andere sagt, ach, ganz großzügig, ich kenne keine Lügen, das ist alles nur eine Halbwahrheit oder so. Also dann immerhin zur Hälfte wahr, nicht? Das gilt ja nicht dabei. Sondern hier wird deutlich gesagt, Gewissen ist abhängig von der Person, auch von dem, wie weit sie schon in der Nähe von Gott lebt, sich davon hat prägen lassen oder nicht. Also hier auch Gewissen nicht als eindeutiger Maßstab, wo man sagen kann, das ist richtig, das ist falsch, sondern es ist subjektiv.
Jo. Alles, was auf dem Fleischmarkt verkauft wird, ist, ohne es um das Gewissen zu versuchen, denn die Erde ist gefährlich und ihre Fülle. Wenn jemand von den Ungläubigen euch annimmt und ihr wollt hingehen, so ist alles, was euch vorgesetzt wird, ohne es um das Gewissen zu untersuchen. Wenn aber jemand zu euch sagt, dieses Opferfleisch, so esst nicht und jenes will, der es anzeigt und um das Gewissen zu Ich meine aber nicht das eigene Gewissen, sondern das des anderen. Denn darum wird meine Freiheit von einem anderen Gewissen beurteilt.
Das ist ganz interessant. Nicht? Also jetzt wieder eine Unterscheidung zwischen seinem Gewissen, meinem Gewissen. Das wird bei den Geboten ja nirgends getan. Bei der Sünde auch nicht. Sünde wird gesagt, das ist Sünde. Da sagt er nicht für den einen so, für den anderen so. Hier merken wir, Gewissen ist etwas Subjektives. Das ist etwas, ich empfinde das so, ich fühle das so, ich nehme dann Anstoß daran. Und hier geht es ja nicht darum, ich unterwerfe mich dem anderen, ich akzeptiere dessen Gesetz, sondern warum Paulus dann auffordert, das nicht zu essen ist, um den anderen nicht zu verärgern, um ihm kein Anstoß zu sein. Nicht, weil das, was er im Gewissen spürt, richtig ist. Das heißt, wir merken, Maßstab ist nicht das, was sein Gewissen zeigt, sondern Maßstab ist hier die Nächstenliebe. Ich verzichte darauf aus Nächstenliebe, weil er ein schlechtes Gewissen hat, obwohl die Sache selbst, warum er ein schlechtes Gewissen hat, eigentlich gar nicht schlecht ist. Hier merken wir so auch, es gibt einen Unterschied zwischen dem, was wahr ist, was wirklich stimmt, was Gottes Wille ist und dem, was das Gewissen des anderen zeigt. Aber wenn es Menschen mit schlechtem Gewissen gibt dabei, wenn es Menschen gibt, die sich selbst dort Ordnungen aufmachen und dann eben sich über mich ärgern, weil sie sich nicht über mich ärgern sollen, weil sie meine Geschwister sind, weil wir Liebe untereinander haben sollen, verzichte ich darauf aus Liebe, aber nicht, weil ich durch das Gewissen des anderen verurteilt werde. Sondern verurteilt werde ich lediglich durch das Gesetz Gottes. Da wird ja kein Unterschied angemacht. Ja, dann weiter.
Dann gibt es unseres Gewissens, dass wir in Einheit und göttlicher Lautigkeit nicht im Fleisch des Bereiches, sondern in der Gnade Gottes und Familie unser Leben in der Welt geführt haben und das vor allem bei uns.
Mhm. Okay. So, gehen wir gleich weiter. Nimm einfach den nächsten, ja.
Sondern meiden auch heimliche Schande und gehen nicht mit Schalkheit um, fälschen nicht Gottes Wort, auch nicht Gottes Wort, sondern mit Offenbarung der Wahrheit beweisen wir uns wohl an aller Menschen gewissen vor Gott.
Mhm. Ja, hier auch wird nochmal hingewiesen, alle Menschen haben ein Gewissen, alle Menschen wissen von Gut und Böse. Also das vielleicht einfach nur mal so als Grundausstattung des Menschen nochmal als Hinweis darauf. Jetzt könnten wir uns darüber Gedanken machen, inwiefern spielt das Gewissen der Menschen eine Rolle und unser Handeln dabei, aber dem wollen wir nicht nachgehen. Bitte.
Jede Unterweisung der Gemeinde muss nämlich zur Liebe hinführen, die aus einem reinen Herzen, einem guten Gewissen und einem aufrichtigen Glauben kommt.
Also hier fand ich auch sehr wichtig den Zusammenhang zwischen Lehre und Unterweisung und an dem Gewissen. Das heißt, das kann man nicht voneinander trennen. Lehre und Unterweisung tragen mit dazu bei, dass eben ein reines Herz und ein gutes Gewissen entstehen kann. Das gehört hier eng miteinander zusammen. Wir können das nicht voneinander trennen. Also kein Gefühlschristentum und gesetzliches Christentum oder so, sondern Gesetz und Gewissen gehören zusammen. Ja.
Summe aller Unterweisung, aber ist Liebe aus seinem Herzen und aus unserem Gewissen und aus unbekannten Glauben.
Mhm. Also hier merken wir auch in die Hauptsumme der, wie steht das?
Die Hauptsumme aller Unterweisung.
Ja, also das heißt, wenn ich jetzt das zusammennehme, was durch Unterweisung und Gesetz ausgedrückt wird, dann ist das natürlich einerseits die Liebe, aber diese Liebe wird auch in meinem Handeln deutlich als Maßstab, hier könnte ich sagen als Gefühl, durch Gewissen, durch reines Herz, aber eben wie gesagt geprägt durch das Gesetz. Also das Gesetz ist da drin, das Gesetz läuft darauf hinaus, dass mein Gewissen davon geprägt wird und ich dann in Liebe handle. Aber hier auch wiederum enge Verbindung zwischen Lehre und Unterweisung, zwischen Gesetz und zwischen Gewissen, die gehören zusammen in der Bibel. Das ist keine Sache, die man voneinander trennen kann. Oder wo man irgendwie sagen könnte, da gibt es Menschen, die kommen nur mit dem Gewissen aus und die kommen nur mit dem Gesetz aus. Und dann machen wir das, den letzten Vers noch, den Zusammenhang. Ja.
Diese Boten vertraue ich dir an, mein Jungen Menschen, nach den Weissagungen, die früher über dich ergangen sind, damit in ihrer Kraft einen guten Kraft kommt, und im Glauben und ein gutes Gewissen hat. Das haben einige von dir gestoßen und Glauben zu tun.
Also hier wird wiederum das Gewissen als Maßstab genommen. Du sollst ein gutes Gewissen haben. Wie bekommt der Timotheus ein gutes Gewissen?
Also von alles, was fällt, was er gelernt hat.
Genau. Und dann merken wir wieder diesen engen Zusammenhang. Das gute Gewissen ist nicht losgelöst davon. Das sagt einfach, ja, ich fühle mich gut. Sondern ich kann objektiv überprüfen, ich habe das getan, von dem, was du mich unterrichtet hast, ich habe das, bin dem nachgekommen, von dem, was du mir, was ich aus der Bibel oder eben von deiner Offenbarung erkannt habe. Und hier merken wir ganz deutlich, das, was ich ja versucht habe, aufzuzeigen, das Gewissen ist nicht an sich schon der Maßstab, sondern das Gewissen ist eine Art Instanz, eine Art Organ, könnten wir sagen, mit dem Gott den Menschen ausgestattet hat. Und dieses Gewissen weiß von Gut und Böse, aber ohne, dass das konkret gefüllt ist. Es weiß einfach, es gibt Gut und es gibt Böse. Es ist, manche Sachen sind falsch und manche sind gut. Der Inhalt, der muss aber erst reingefüllt werden. Und der Inhalt, wenn er richtig sein soll, der muss gefüllt werden durch die Offenbarung Gottes, durch sein Wort, durch das Gesetz. Insofern merken wir, Gewissen und auch Naturrecht sind nur ganz begrenzt gebrauchbar in einem Gespräch. Das werdet ihr auch manchmal merken, eben wie gesagt, ihr sprecht mit einem Ungläubigen, wenn er kein schlechtes Gewissen hat, dann müsst ihr ihm erst ein schlechtes Gewissen einreden, damit er überhaupt erst merkt, dass er schuldig ist. Aber darauf darf es gar nicht ankommen, sondern wir dürfen erst gar nicht appellieren, ob er gutes oder schlechtes Gewissen hat. Das gute oder schlechte Gewissen sagt lediglich etwas darüber aus, dass er weiß, es gibt Gut und Böse. Dieses Wissen von Gut und Böse, ohne konkret sagen zu können, was gut und was böse ist. Denn das wird gefüllt durch seine Erziehung, das wird gefüllt durch die Kultur, in der er groß wird, durch die Religion, in der er groß wird. Und da gibt es zwar einige Grundprinzipien, von denen man sagen kann, naja, die sind schon etwas ähnlich. Aber die sind, wie gesagt, sehr unkonkret. Wenn man in das konkrete alltägliche Leben hineinschaut, dann merkt man, sind da sehr, sehr stark abweichende Überzeugungen davon drin. Die unterscheiden dann auch die Religion ja voneinander. Wenn man die Religion miteinander vergleicht, dann merkt man, nur in der Oberfläche gibt es Ähnlichkeiten. In der Tiefe, in der Konkretion, da unterscheidet sich das dann sehr stark voneinander. Also ich glaube, diese Stellen sagen das auch noch deutlich. Und wir wollen zum Abschluss mit dem Gewissen noch ein paar Stellen im Alten Testament nachschlagen, wobei wir da das Problem haben, dass eben nichts Genaues über das Gewissen gesagt wird. Also es gibt manche Aussagen, die vom Herzen sprechen, so wie wir vom Gewissen sprechen würden. So beispielsweise in 1. Samuel 24, Vers 6. 1. Samuel 24, Vers 6. Da haben wir so etwas Ähnliches, wie wir das für das Gewissen sagen würden. Und jemand anders könnte aufschlagen, Sprüche 20, Vers 27. Sprüche 20, Vers 27.
Und dann
stehen
Sie jetzt
ja.
20, Vers 6. Mhm. Aber danach schlug ihm sein Herz, dass er den Zipfel Sauls hatte abgeschnitten.
Ja, also das heißt, er macht hier ja etwas, wo er sich nicht ganz sicher ist, ob das richtig ist oder nicht. Er geht zu König Saul. In der Nacht schleicht sich dorthin und da weiß er nicht, habe ich jetzt schon das Gebot Gottes überschritten, dass ich da dem König etwas angetan habe? Und dann sagt er schlug ihm sein Herz. Wir würden heute sagen, er schlug ihm sein Gewissen. Also hier merkt man, im Alten Testament kommt das Wort Gewissen eigentlich nicht vor, sondern wenn, dann steht an vielen Stellen das Wort Herz dafür. Und hier merken wir auch, er ist sich ja nicht ganz sicher, ob das gut oder falsch ist. Wenn das Gewissen alleine Maßstab wäre, dann müssten wir sagen, aha, ihm schlug das Gewissen, dann ist das falsch. Wir merken aber später in der weiteren Geschichte, das war gar keine Sünde, die er da begangen hat. Er muss auch keine Buße dafür tun. Hier merken wir auch, es gibt einen Unterschied zwischen dem, wo ich mir ein Gewissen mache, sagt man ja manchmal auch. Also ich mache mir ein schlechtes Gewissen. Ich denke, das ist falsch. Und das, was objektiv falsch ist. Also das Gefühl meines Gewissens ist nicht Maßstab für das, was gut und böse ist. Es sei denn, es ist geschärft und gefüllt an der Offenbarung Gottes. Ja, die andere Stelle aus den Sprüchen.
Die Leuchte des Herrn ist des Menschen Geist. Er durchforscht alle Kammern des Inneren.
Ja. Hier wird also der Geist des Menschen als also eine ähnliche Funktion genannt, wie wir das Gewissen das nennen würden. Wir würden hier dann sagen, das Gewissen, das zeigt uns genau, was gut und falsch ist. Hier wird gesagt, der Geist, der durchforscht alle Kammern. Also du versuchst irgendwo zu verstecken, da ist noch eine Sünde. Da kommt der Geist, der zeigt, das ist falsch. Das ist gut, das ist richtig, das ist nicht richtig. Also hier ist eine ähnliche Funktion, wenn vom Geist des Menschen geredet wird. Sehr häufig finden wir auch im Alten Testament, dass die Niere, nicht nur das Herz, sondern die Niere genannt wird, als Symbol für das Gewissen. Das heißt natürlich nicht, dass das Gewissen jetzt in der Niere sei. Und wenn du dann eine Nierentransplantation hast, hast du plötzlich ein anderes Gewissen oder so. Ne? Das ist natürlich nicht damit gemeint. Aber das sind ja Symbole, genau wie das Herz. Ist ja vollkommen klar, das war den Juden auch klar, dass nicht die Blutpumpe, dass die darüber entscheidend ist, wo das Herz des Menschen ist, sondern dass es eben ein Symbol ist. Zum Beispiel, ganz genau. Das ist irgendwie etwas, was mir sehr zu schaffen macht. Ja, dazu wollen wir auch noch ein paar Stellen lesen, die über die Nieren dort Auskunft geben. Das ist einmal Psalm 7, Vers 10. Psalm 7, Vers 10. Gehen wir vielleicht einfach wieder hier vorne durch. also Psalm 7, Vers 10. Psalm 16, Vers 7. Psalm 16, Vers 7, auch über die Nieren. Psalm 26, Vers 2. Psalm 73, Vers 21. Psalm 73, Vers 21. Sprüche 23, 15 und 16. Sprüche 23, 15 und 16. Und noch zwei weitere Stellen. Jeremia 11, Vers 20. Jeremia 11, Vers 20. Und Jeremia 17, Vers 10. Jeremia 17, Vers 10. Bist du gerade verunfallt, oder? Oh, ganz plötzlich. Ah ja. Also, das, die letzten waren Jeremia 11, Vers 20 und dann Jeremia 17, Vers 10. Hier geht es jetzt darum, in all diesen Versen geht es darum, inwiefern Herz oder Niere, manchmal auch beide, genannt werden in einer Eigenschaft, wie wir sie eigentlich dem Gewissen zusprechen würden. Ja, dann lesen wir das einfach mal.
Ein Ende nehme die Bosheit der Gottlosen, aber dem Gerechten gibt Bestand, der den Herzen und Nieren prüft,
also hier merken wir, hier wird die Niere oder das Herz als Instanz genommen im Menschen, was ihm zeigt, ob er richtig oder falsch lebt. Also wir würden sagen, du prüfst das Gewissen oder du prüfst das ja, im Gewissen von dem, was wir über unser Handeln wissen. Nehmen wir an, das ist so eine Art Speichermedium, wie bei einem Computer, so eine Art Festplattenspeicher. Und da wird jetzt alles drauf aufgenommen, was wir getan haben. Und das wird von Gott geprüft hinterher. Nicht? Also er kommt jetzt und dann checkt er das durch und sieht, ah, da ist ein Problem, da ist ein Fehler. In dieser Funktion ähnlich wird jetzt das Gewissen genannt. Gott prüft das Gewissen, so könnten wir das sagen. Oder hier, Gott prüft Herz und Niere. Oder er prüft auf Herz und Niere, so können wir sagen, weil das manchmal ja auch im Umgangssprachlichen. Oder das wird geprüft darauf. Nehmen wir einen anderen Vers noch.
Ich lobe den Herrn, der mich beraten hat. Auch
mahnt
mich mein Herz
des Nachts. Habt ihr da das zum Teil anders? Steht das bei euch in der Übersetzung manchmal anders?
Auch in der Nacht mahnt mich mein Inneres.
Habt ihr noch eine andere Übersetzung?
Ja, ich
weiß nicht. Ich preise den Herrn, der mich beraten hat, selbst des Nachts unterweisen mich meine Nieren.
Ja. Interessant, nicht? Wie man so verschiedene unterschiedliche Interpretationen kommt. Das Innere, das Herz oder die Niere. Nun, es kommt hier dabei tatsächlich ja nicht genau darauf an, weil zum Glück geht es hier nicht um Anatomie, also Anleitung für Ärzte, wie sie operieren sollten. Das gäbe Probleme. Nicht? Der eine würde dann die Niere rausoperieren, der andere das Herz oder so. Soweit ich das jetzt im Kopf habe, ist es so, dass hier ursprünglich Niere steht. Also eigentlich, dass aber manche Bibelübersetzer das mehr übertragen, sagen, Niere können wir nicht mit anfangen, dass das Herz, das Empfinden, das Denken, das Fühlen des Menschen. Aber das, was wir hier dabei ja merken, ist, mich beraten, ich werde angeleitet, ich werde unterwiesen durch meine Nieren. Natürlich jetzt nicht durch die Nieren, ja, ich habe Schmerzen in den Nieren oder so, das nicht gemeint, sondern hier ist das, was wir als Gewissen bezeichnen. Mein Gewissen ist gefüllt, ich habe das gefüllt mit dem Wort Gottes und jetzt, wenn ich nachdenke über das, was ich tun soll, dann unterweisen die mich, dann zeigen sie mir, das ist richtig, das ist falsch. Das ist damit gemeint. Also eine innere Instanz, die mir deutlich macht, was richtig und was falsch ist. Es geht hier nicht um intellektuelles Unterweisen, sondern es geht hier eben dann, wie es wird ja auch übersetzt, ich glaube, beraten. Nicht? Beraten mich oder und was steht bei dir? Genau, oder mahnt mich. Und dieses Mahnen, das ist ja so wie das Gewissen, das mahnt mich. Tu das oder tu das nicht. Nicht? Mahnen, manchmal steht da beraten, das ist so dazwischen in dem Hebräischen eigentlich. Und das ist damit gemeint. Also die Nieren mahnen mich und das Herz mahnt mich, so wie das Gewissen. Mahnt mich, tu das nicht. Also hier eine ganz ähnliche Funktion. Bei den Nieren. Ja.
Psalm 26,2. Prüfe mich, Herr, und versuche mich, läutere meine Nieren und mein Herz.
Ja. Hier merken wir, Herz und Niere werden vorher schon genannt als Instanz für Erkenntnis von Gut und Böse. Hier finden wir aber auch den Hinweis darauf, läutere das. Das heißt so viel, reinige das, präge das. Und da merken wir wiederum, es ist kein feststehender Inhalt ist da drin, sondern das muss erst noch von Gott gefüllt werden. Es muss überprüft werden. Ist mein Gewissen überhaupt richtig? Ist das richtig, wie ich handle, wie mein Gewissen mir empfiehlt. Also hier merken wir auch schon so ein bisschen den Hinweis, das Gewissen ist nicht eine ganz neutrale Instanz, eine, die schon von vornherein von Gottes Wort gefüllt ist. Ja.
Als mein Herz verbittert war und ich in meinen Nieren das Stechen fühlte, da war ich betört und
Ja, genau. Also jetzt jedenfalls handelt es sich um ein falsches Verhalten. Hier ist jemand, der sich nicht entsprechend dem Wort Gottes verhält und den stechen die Nieren. Natürlich könnten wir jetzt auch sagen, das ist psychosomatisch, der hat nun einfach, was weiß ich, Nierenstein oder sowas bekommen. Aber das, was ich hier für wahrscheinlicher halte, ist, dass hier wieder die Nieren als Symbol benutzt werden. Und so wie wir sagen, unser Gewissen hat uns geplagt, so sagen eben die Leute im Alten Testament, die Nieren haben mich gestochen. Also ich bin in Entfernung von Gott, ich lebe nicht in der Nähe Gottes und dann, die Nieren weisen mich darauf hin. Ja, weiter.
Kapitel 23, 16. Mein Sohn, wenn dein Herz weit ist, so ist das auch für mein Herz eine Freude und mein Innerstes ist zu locken von deinem Wesen, was richtig ist.
Deine Bibelübersetzung nimmt immer bei den Nieren das Innerste, nicht? Hier sind nämlich wieder die Nieren eigentlich gemeint, wird wahrscheinlich bei anderen auch so stehen. Also hier wird gesagt, wenn ich mich nach Gott richte, das heißt, wenn ich weise bin, und Weisheit ist in dem Psalm, in den Sprüchen ja das Verhalten, was gottgemäß ist, was nach den Ordnungen Gottes geht. Wenn ich mich danach verhalte, dann sind meine Nieren fröhlich, dann geht es mir gut. Dann können wir sagen, mein Gewissen ist rein, dass wir, so würden wir das übersetzen. Und ihr werdet merken, ihr könnt auch in der Konkordanz nachschauen, das Wort Gewissen findet ihr im Alten Testament so eigentlich nicht. Das ist eben Herz oder Niere werden dafür genommen als Instanz. Ja, dann lesen wir weiter. Jeremia noch die beiden Stellen. Ja. Also das wir hier sehen, erstmal es geht um Rechenschaft ablegen. Rechenschaft ablegen über unsere Taten. Wer nimmt Rechenschaft ab? Gott. Wie tut er das? Indem er in die Nieren und das Herz hineinschaut. Also wir merken wieder, Nieren und Herzen sind so eine Art Festplatte, wenn ich das wieder benutze, wie im Computer, auf dem ist verzeichnet, was ich getan habe, Gutes und Böses. Und so eine ähnliche Funktion hatte das Gewissen im Neuen Testament. Ich habe gesagt, das griechische Wort meint so viel wie Mitwisser, das heißt, das weiß, was ich getan habe und das kann dann auch überprüft werden, aber nicht in sich selbst, sondern anhand des Maßstabs Gottes. Das heißt, ich brauche jetzt sogar die Software dafür, den Inhalt, die wird da drauf gespielt und dann kann ich hinterher untersuchen, ist das, was da drauf ist, richtig oder falsch. Und so ähnlich auch hier, Gott prüft das, Gott prüft, was in dem Gewissen drin ist und gibt einen Maßstab dafür. Ja, die letzte Stelle, Jeremia 17, 10.
Ich, der Herr, bin es, der das Herz erforscht und mir es tut, und zwar, um einem Willen zu geben, dass sein Willen nach dem Recht seiner Taten ist.
Ja, also hier wieder, es gibt Gericht, Gott richtet nach den Taten. Wie macht er das? Interessanterweise nicht, dass er jetzt selbst die Taten alle nochmal vorspielt, sondern er braucht nur in die Nieren hineinzuschauen oder in das Herz hineinzuschauen und da sieht er, ob diese Taten gut oder böse waren und richtet den Menschen danach. Das ist der Maßstab. Also hier merken wir auch diese Doppelfunktion. Nieren einerseits zeigen mir, was gut und böse ist. Ich habe schlechte oder stechende Nieren. Ich habe, mein Herz macht mir Probleme, wenn ich schlecht handle. Und auf der anderen Seite, wenn geprüft wird, wird anhand von Herz und Nieren geprüft. Also die sind Instanz dafür, was ich in meinem Leben getan habe, zeichnen das auf und werden hinterher bewertet, aber nicht bewertet in sich selbst, sondern bewertet durch Gott. Und das heißt natürlich auch am Maßstab Gottes. Ja, ich hoffe. Ja.
Ich halte an meiner Tage fest und werde sie nicht loslassen. Mein Gewissen straft mich über keinen meiner Tage.
Ja. Wo hast du das gelesen?
Hiob 27.
Ja. Okay. Hiob 27,6. Hiob 27,6? Ach ja. Von meiner Gerechtigkeit steht hier bei Luther, die ich habe, will ich nicht lassen. Mein Gewissen weist mich nicht meines ganzen Lebens halben. Das ist eine komische Übersetzung hier, nicht? Ja. Aha. Ja, jetzt müssten wir schauen, was im Hebräischen da steht. Da bin ich mir nicht ganz sicher. Habe ich auch nicht hier. Ob da jetzt einfach nur übertragen worden ist, ob da eigentlich Herz steht. Aber ganz gleich, was da steht, wir merken, hier handelt es sich um etwas ganz Ähnliches. Das ist auch eine Instanz, da sagt der Hiob, wenn ich das richtig verstehe, diesen Text, da sagt eben, ich weiß, ich habe richtig gehandelt und deshalb muss ich mir kein schlechtes Gewissen machen. Das ist das, was er dadurch ausdrücken will, würde ich das verstehen. Nicht? Eben mein Gewissen zeigt mir nicht, dass ich falsch bin. Das tut es natürlich nur, weil Hiob war ja nicht irgendein Heide. Hiob war ja ein Mann, der in der Nähe Gottes gelebt hat, dessen Gewissen durch Gott geprägt war. Und deshalb konnte er jetzt sagen, also nach dem, was ich von Gott weiß, was Gott mir gesagt hat, da habe ich kein schlechtes Gewissen. Okay. Ja. Wobei wir jetzt je nach sehen müssten, ist das jetzt das Wort nur übersetzt mit Gewissen? Steht das da auch ursprünglich oder nicht? Und natürlich die Apokryphen sind ja nicht ganz Gottes Wort. Ja. Okay. Aber jedenfalls überwiegend können wir sagen, wenn nicht ausschließlich, diesen Fall müsste ich eben prüfen in Hiob, überwiegend können wir sagen, im Alten Testament wird Herz und Niere als äquivalent genommen für Gewissen, wie es im Neuen Testament steht. Ja. Ist so ungefähr klar geworden, welche Funktion das Gewissen hat und welche Funktion das natürliche Wissen des Menschen von den Gesetzen Gottes hat? Oder nicht? Also das ist für die Ethiker ganz wichtig. Ne? Wir haben uns ja erstmal auseinandergesetzt jetzt heute Morgen, wie gestern Morgen auch erstmal, wo sind Grundprinzipien, wie Ethik funktioniert. Und hier merken wir, Grundprinzipien, Ethik funktioniert nicht so, dass wir sagen können, alle Heiden wissen sowieso schon, was gut ist, oder alle Menschen wissen durch ihr Gewissen, was gut und böse ist, sondern das Gewissen ist lediglich, wiederhole ich nochmal, eine Instanz, ein Organ, eine Möglichkeit, die Gott geschaffen hat. Wichtig ist jetzt, wie ist das gefüllt? Wovon wird das geprägt? Und das ist nicht eine Sache, die passiert nicht nur einmal, sondern passiert immer wieder. Deshalb die Herausforderung, immer wieder sich mit dem Wort Gottes auseinanderzusetzen, um dadurch geprägt zu werden. Und diese Erfahrung werdet ihr alle in eurem Leben machen. Dass euer Gewissen empfindlicher wird mit der Zeit, hoffentlich, wenn ihr mit dem Wort Gottes umgeht.
Insofern ist es ja, kann es kein Naturorgan sein, das einmal festgelegt ist und fertig,
ja.
Sondern wenn jemand Christ wird, dann verändert sich ja auch sein Gewissen.
Ich gehe davon aus, hoffe das sehr stark, ja. Und in der Bibel finden wir das auch, dass eben dass da eine Veränderung stattfindet, auch in dem Gewissen, durchaus. Warum dann in Römer 2 das Gewissen genannt wird, das ist eben, der Mensch weiß davon, dass es Gut und Böse gibt. Und deshalb weiß er auch davon, dass er einmal verurteilt werden wird für das Böse. Deshalb wird das erwähnt. Und dann müssen sie vor Gott stehen und werden natürlich beide, wie Römer 3, Vers 20 uns sagt, durch das Gesetz beurteilt. Da steht ja, durch das Gesetz kommt Erkenntnis der Sünde. Und das gilt allgemein. Das gilt nicht nur für die Juden, das gilt für alle. Also insofern, diese Verse wollen uns nicht sagen, es gibt einen anderen Maßstab für die Heiden. Wenn die also kein schlechtes Gewissen haben, dass sie jemanden ermorden, dann verurteilt Gott sie auch nicht. Nein, das stimmt nicht. Sondern die Ordnung Gottes gelten eigentlich für alle Menschen. Egal, ob sie sich ein schlechtes Gewissen machen oder nicht. Das Gewissen wird dort lediglich genannt als Instanz darüber, dass ich weiß, es gibt Gut und Böse, es gibt Gericht, es gibt falsches Handeln und dass ich mir selbst auch darüber im Klaren bin, ich handle falsch, ohne die einzelne Handlung jetzt zu bewerten, aber ich merke, ich handle nicht mal dementsprechend, von dem ich vermute oder weiß oder erwarte, dass es richtig wäre. Auch wenn das nicht der Maßstab Gottes ist. Ja. Was nicht in Frage stellen soll, dass manche Leute natürlich bestimmte Ordnungen Gottes einhalten. Ja, wir lassen das einmal hier bei unseren grundsätzlichen Erwägungen für heute Morgen. Und wir wollen dann eine kurze Pause machen und werden uns danach auseinandersetzen mit der Frage der alternativen Heilmethoden. So, ich hoffe, ihr seid aufnahmefähig jetzt für einen weiteren Durchgang. Wir wollen uns in dieser Stunde beschäftigen mit den alternativen Heilmethoden. Zuerst einmal pauschal, so prinzipiell könnten wir sagen, ob die für uns gut sind oder nicht. Und wir wollen dann in einer weiteren Stunde, falls wir noch so viel Zeit haben vor dem Mittagessen, uns dann mit einzelnen konkreten Methoden auseinandersetzen. Zuerst einmal müssen wir uns ja die Frage stellen, sind wir als Christen für oder gegen alternative Heilmethoden? Dafür müssten wir erst einmal, jetzt haben wir schon zwei Positionen, die könnten wir miteinander diskutieren, nicht? Dafür und dagegen, dann kann ich hinterher vielleicht als Schiedsrichter fungieren oder nur zuschauen, nicht? Wie ihr euch dann die Köpfe einschlagt, möglicherweise, hoffentlich ja nicht, in Liebe oder so. Na, also, generell müssen wir erstmal klären, was heißt denn überhaupt alternative Heilmethoden? Und, ehe wir eine genaue Antwort darauf geben könnten, denn wenn ich mich jetzt einer der beiden Parteien zuschlagen würde, dann wenn ich mich zugehörig fühlen würde, dann würde ich dabei sagen, also alternative Heilmethoden sind erst einmal nicht abzulehnen, sondern sind gut. Ja, und zwar, das hängt einfach schon damit zusammen, was wir nämlich bezeichnen. Alternative Heilmethoden werden heute alle Heilmethoden bezeichnet, die nicht zu der klassischen, universitären, materialistischen Medizin gehören. Ich betone das mal ganz bewusst, bitte.
Ich kann es nochmal anfangen.
Ja, also alternative Heilmethoden, darin besteht ja Alternative. Jetzt wäre die Frage, Alternative wozu denn? Und die Alternative zur gegenwärtigen universitären materialistische Medizin dazu. Dass natürlich unsere Krankenschwester dann sagt, erstmal sind die schlecht, das ist ja klar, nicht? Das ist ja, ach, hast du nicht gesagt? Ah, du hast das gesagt, ihr wolltet euch streiten, na, ich habe jetzt gedacht, ja. Also generell ist es so, die gegenwärtig praktizierte Medizin, also die etablierte, wie man das nennt, oder wie die Vertreter der alternativen Heilmethoden, die sprechen dann gern von der Schulmedizin und wollen das damit aburteilen und sie meinen einfach diejenige, die an der Universität gelehrt wird. Und die Medizin, die an der Universität gelehrt wird, das ist ja eigentlich nicht diejenige, mit der wir als Christen total einverstanden sein dürften. Warum nicht? Ich habe das ja vorhin schon durch meine Bezeichnung dieser Medizin ein bisschen deutlich gemacht. Warum sind wir mit dieser Medizin eigentlich nicht einverstanden?
Weil sie materialistisch ist.
Genau. Und wir als Christen gehen davon aus, der Mensch ist nicht nur Materie. Der Mensch besteht nach der Bibel, und wir könnten das genauer nachschauen, nach Herz, Seele, Herz, also Körper, Geist und Seele. Also das Herz ist ja als Instanz des Gewissens, haben wir ja gesehen. Das Herz ist das Fühlen und so. Das Herz hat mit Seele zu tun und auch mit Geist zu tun. Also groß und ganz Körper, das ist das eben das Fleisch, wie die Bibel auch sagt. Also das ist das hier Materielle, das, was hier irgendwann mal auf der Erde bleiben wird und im Grab vermodern. Das ist also der Körper. Dann die Seele, das ist das so die Empfindungen, die Persönlichkeit des Menschen, das ist die Seele. Manchmal wird im Alten Testament auch mit Seele der ganze Mensch bezeichnet. Das ist dann ein bisschen irreführend. Dann steht zum Beispiel, so und so viele Seelen waren in der Arche oder sind durch die Arche gerettet worden in der Sintflut. Damit ist natürlich nicht gemeint, dass die jetzt körperlich tot waren, als man die Arche aufgemacht hat und dann schlüpfte dann nur noch die Seele heraus, so nicht, sondern damit ist der ganze Mensch gemeint. Also man spricht auch, das ist ein 100-Seelen-Nest. Nicht? Das heißt jetzt nicht, das ist ein Geisterdorf und da leben bloß noch diese toten Seelen. Genauso ähnlich ist das auch, wenn wir sagen, save our souls, nicht? SOS. Dann meinen sie damit nicht, dass man nun einfach ein paar Traktate abwirft über der sinkenden Titanic, dass sie sich noch bekehren können, rettet unsere Seelen und dann sagen wir also, gut, eure Seelen sind hinweg, jetzt könnt ihr untergehen. Sondern wir meinten die natürlich, rettet uns ganz. Und also da merken wir, dieser Begriff ist ja heute immer noch enthalten, Seele, manchmal der ganze Mensch, eigentlich biblisch, aber in den meisten Stellen der innere Kern der Persönlichkeit. Also das ist die Seele. Persönlichkeit, Gefühl, das ist Seele mit Eigenschaften. Und Geist, der Geist des Menschen, lesen wir beispielsweise im Epheserbrief, ist tot. Der Geist des Menschen ist tot seit dem Sündenfall. Das heißt, sofort setzt sich ja der Tod ein. Manche meinen ja, also Gott hat sich doch geirrt, hat der Teufel doch recht gehabt. Er sagt ja, an demselben Tag, da ihr davon essen werdet, werdet ihr sterben. Und die sind ja nicht am selben Tag tot. äußerlich nicht. Aber das, was eben gestorben ist, ist der Geist des Menschen. Und der Geist des Menschen ist tot. Insofern sind wir umgeben von lebenden Toten. Lauter lebende Tote sind um uns herum. Jetzt würde man das natürlich in der so in dem Gruselfilm würden das dann die Zombies sein oder so, nicht die lebenden Toten. Aber biblisch gesehen ist das genau so. Die sehen zwar aus, als ob sie leben, sind aber geistlich tot. Und dieser Geist des Menschen wird lebendig gemacht durch den Geist Gottes, der in uns hineinkommt. Und dann ist dieser Teil überhaupt erst wieder funktionsfähig. Das heißt, ein normaler Mensch, der nicht gläubig ist, besteht eigentlich nur aus einem toten Geist und einer lebendigen Seele und einem lebendigen Körper. Und ein Christ hat dann drei, also das heißt diese Geist dazu. Nun, das wollte ich als Ausgangspunkt nehmen, also das biblische Menschenbild, was wir noch ausführlicher behandeln könnten, jetzt nicht tun, weil es ja ums Krankheit, Gesundheit geht, dieses biblische Menschenbild zeigt uns, es geht mehr als nur die Materie, mehr als nur der Leib. Und die anderen Aspekte, die Seele und schon gar nicht der Geist, wird bei der herkömmlichen Medizin berücksichtigt. Die Seele wird natürlich ein Stück weit berücksichtigt bei der Seelenmedizin, also das heißt der Psychologie, der Psychotherapie oder bei den psychosomatischen Erkrankungen, zum Teil ja. Aber die klassische Medizin geht nach wie vor immer noch davon aus, selbst bei den psychischen Erkrankungen heilen wir die in erster Linie durch eine medikamentöse Eingabe, indem wir eben die Materie beeinflussen. Das heißt, da steht auch wieder ein materialistisches Bild dahinter. Die Psyche, das heißt die Seele, ist letztendlich auch nur Materie, irgendwo im Gehirn. Da schwirrt die herum und jetzt geben wir die richtigen Chemikalien da hinein und dann sind die Gehirnströme wieder in Ordnung, dann ist das wieder der Hormonspiegel wieder in Ordnung und dann ist auch die Psyche in Ordnung. Das heißt, die Seele wird gar nicht als immateriell betrachtet, wie das in der Bibel eigentlich der Fall ist, sondern als Teil der Materie, die ich dadurch beeinflussen kann. Und das ist im Gegensatz zu dem Weltbild der Bibel. Ganz zu schweigen davon, dass wir in der Bibel ja sehen, dass der Mensch auch noch Geist ist und dass auch der Geist und sein Zustand Behandlung bedürfen, nicht nur der Körper. Und dass alles drei zusammenspielt, dass man das also nicht voneinander trennen kann. Insofern müssten wir sagen, die herkömmliche klassische Medizin ist nicht schlecht, aber sie trifft halt nur einen Bereich des Menschseins ein und alle anderen nicht. Insofern dürfen wir nicht von vornherein der herkömmlichen materialistischen Medizin zujubeln. Wir sagen einfach, das ist in Ordnung, das ist gut, aber das ist nicht alles, das ist zu wenig. Und insofern müssten wir eigentlich als Christen alle offen sein für alternative Heilmethoden. Nur kommt es natürlich darauf an, für welche alternativen Heilmethoden. Das ist natürlich ganz klar. Aber ich hoffe, dass ihr alle regelmäßig alternative Heilmethoden praktiziert. Wenn nicht, dann solltet ihr heute damit anfangen, denn eine wichtige alternative Heilmethode, die uns in der Bibel genannt wird, ist zum Beispiel das Gebet. Ich weiß nicht, ob ihr mal zum Zahnarzt geht, einen ganz säkularen Zahnarzt, oder ich habe Zahnschmerzen, oder sagt er, geh nach Hause und bete mal. Würde wahrscheinlich nicht vorkommen. Sondern er würde sagen, also hier eine Spritze, Schmerztabletten oder so etwas. Aber in der Bibel werden wir eigentlich aufgefordert, uns zuerst in allen unseren Sorgen und Nöten, das heißt auch im Körperlichen, an Gott zu wenden. Wir finden sogar, ich bin der Herr, dein Arzt. Altes Testament. Also das heißt, Gott sieht sich sogar als Mediziner an. Und da merken wir, Gebet ist eine alternative Heilmethode, eine Alternative zu materialistischen Praxis. Eben, nicht? Ja, andere alternative Heilmethoden haben wir beispielsweise im Jakobus Kapitel 5. Da finden wir nämlich, wenn einer krank ist, dann soll er die Ältesten rufen, dann sollen die Ältesten über ihn beten und sollen ihn salben und dann wird es besser mit ihm werden. Ja, das ist ja auch eine alternative Heilmethode. Oder hat euch euer Arzt schon mal empfohlen, hast du Bauchschmerzen, okay, geh mal zur Gemeinde und da fragt dein Pastor, der wird dir ein bisschen Öl auf den Kopf salben, dann ist dir gut. Wahrscheinlich nicht. Dann merkt ihr, das ist alternative Heilmethode in der Bibel, ganz eindeutig. Also insofern, das sind jetzt nur zwei Beispiele, wir werden wahrscheinlich im Laufe unseres Gesprächs noch andere definieren, andere feststellen. Da merken wir, alternative Heilmethoden sind in der Bibel genannt. Alternativ heißt ja nur, alternativ zu dem momentan gängigen Bild der Medizin, eben dem rein materialistischen. Und da müssen wir sagen, da sollten wir als Christen generell offen dafür sein. Nun, das war ja nur eine Einleitung, um euch so ein bisschen zu erschrecken, nicht? Dass so mit dem, wo ihr jetzt gedacht habt, jetzt kommt ihr herhin und jetzt wird noch gepredigt, dass wir gleich uns die Nadeln setzen müssen und so. Das nicht unbedingt. Aber ich glaube, in dieser Auseinandersetzung müssen wir prinzipiell erstmal offen sein und wir dürfen nicht die traditionelle Medizin als Maßstab nehmen und was da nicht reinpasst, das dürfen wir als Christen auch nicht so machen. Das ist falsch. Die traditionelle Medizin, also das heißt die gegenwärtig traditionelle, ist nicht Maßstab für richtig und gut und für uns, was wir tun sollen. Das heißt nicht, dass sie schlecht ist, das meine ich damit auch nicht, aber sie erfüllt nur einen ganz eng umrissenen, beschränkten Bereich. Und in dem ist sie in Ordnung, aber darüber hinaus greift sie zu kurz. Wir wollen zuerst mal uns ein Bild davon verschaffen, was die Bibel uns über Krankheit und Gesundheit sagt, und wollen dann versuchen, das anzuwenden auf den Bereich der Medizin und der alternativen Heilmethoden. Nun, zum ersten Mal ist es so, dass in der Bibel eine ganze Menge verschiedene Krankheiten genannt werden. Ich habe dann mir hier ein paar Kopien gemacht aus einem Bibellexikon. Da war ich überrascht, wie viele verschiedene Sachen genannt werden. Also erstmal werden da Krankheiten, Seuchen, Plagen, Gebrechen genannt. 5. Mose 28, Abvers 58. Ich werde jetzt die Bibelstellen dazu nicht nennen, jeweils, weil das ist für uns nicht so wichtig, wo genau steht, welche Krankheit wann wo erwähnt wird. Ich nenne euch einfach bloß mal die Krankheiten, die so in... Das Ganze ist alphabetisch aufgeteilt, einfach damit es einen einfachen Überblick gibt. Zuerst einmal haben wir einige Sachen, einige Male erwähnt, ist der Aussatz. Aussatz wird dann genau auch beschrieben, das sind dann Schwellungen auf der Haut, in den Lymphknoten, das sind helle Flecken, die auf der Haut auftreten. Dann gibt es bestimmte Symptome, die beim Aussatz auftreten, beispielsweise das wilde Fleisch, was dann wuchert, oder eben dass die Farbe ist weiß, rötlich. Manchmal wird Aussatz beschrieben wie Schnee, es sieht aus wie Schnee auf der Haut. Also das wird genau auch diagnostisch beschrieben. Dann wird gesagt, so und so sieht der aus, natürlich mit den Worten der damaligen Zeit. Dann gibt es viel Furcht vor dem Aussatz, weil er ja ansteckend ist. Verstümmelte Gliedmaßen, Zerstörung an Nase, Gaumen, Mund und Rachen werden erwähnt dabei. Es gibt dann auch eine genaue Auskunft darüber, wie man wieder von dem Aussatz gesund werden kann. Daneben dem eigentlichen Aussatz unter der Lepra werden dann auch Schuppenflechten erwähnt im Alten Testament. Also das heißt, wird dann beispielsweise beschrieben, vollkommen mit weißen Schuppen bedeckt. Also nicht direkt Aussatz, sondern so etwas in 3. Mose 13, Vers 19. Oder ein plötzlicher Aussatz, der über den ganzen Körper auftritt, ohne dass er direkt als Aussatz bezeichnet wird, finden wir auch da. Dann gibt es als nächstes die Auszehrung, also ein langsam fortschreitender Kräfteverfall im gesamten Körper, also Auszehrung wird meistens übersetzt. Vielleicht ist es eine Art Schwindsucht, also Tuberkulose, die da beschrieben ist, das wissen wir nicht genau, weil medizinische Genauigkeit hängt natürlich nicht davon ab, dass man die lateinischen Worte benutzt. Also solch eine Auszehrung finden wir beispielsweise in 3. Mose 26, Vers 16. Eine andere Art von Erkrankung finden wir, die kommt in dem Zychrembel wahrscheinlich nicht vor, das ist Besessenheit. Besessenheit wird in der Bibel häufig als Erkrankung genannt, hier allerdings weniger als Erkrankung des Körpers, wobei das auch körperliche Auswirkungen haben kann, sondern mehr als Erkrankung der Seele, die ist besessen. Der Geist ja nicht unbedingt, weil der Geist des Menschen ist ja tot. Auch derjenigen, die jetzt besessen sind, sind ja viele Nichtgläubige, also Nichtgläubige eigentlich. Das heißt, die Seele ist davon betroffen. Die Seele ist von einem Dämon oder Geist in Gefangenschaft genommen, beherrscht. Da haben wir im Neuen Testament ja zahllose Stellen, die darüber Auskunft geben. Die brauche ich jetzt, glaube ich, nicht erwähnen. Dann werden beispielsweise Beulen erwähnt. Jetzt sagen wir, Beule, ist das auch eine Krankheit? Na ja, je nachdem, wenn dich da einer auf den Schädel schlägt und du das dann richtig anschwillt, dann ist das auch unangenehm. Das wird erwähnt. Aber Beulen werden auch erwähnt als Begleiterscheinung von anderen Krankheiten. Vielleicht so etwas, wie es bei der Pest gegeben hat. Manchmal werden diese Beulen auch genannt, so wie im 1. Samuel, das könnten die Hämorrhoiden sein, das sind halt Beulen, sozusagen Ausstülpungen aus dem Körper als Beulen. Dann werden Blattern genannt als Krankheit. Blindheit wird genannt, Neuen Testament, Alten Testament, Jesus heilt das ja auch an einigen Stellen. Der Blutfluss wird genannt. Im Alten Testament wird es genau beschrieben, dass so etwas vorkommt und wie man damit umgehen muss. Und im Neuen Testament, da ist es wie auch zum Beispiel Jesus, heilt die blutflüssige Frau. Also da sehen wir, das taucht auch auf und Jesus geht damit um. Brandmale werden genannt als, hier Erkrankung, die jetzt nicht die Bakterien hervorgerufen wird, aber die dann körperliche Schmerzen verursacht. Eiter wird häufig ernannt als Zeichen von Infektionen und tiefen Wunden. Dann werden Fehler, das wird auf Fehler übersetzt, Fehler sind in der Bibel häufig Missbildungen, Behinderungen, Lahme, Verkrüppelte, Leute, die unter Brüchen, schlecht verheilenden Brüchen, Zwergenwuchs Höckern oder sonst etwas leiden, also hier Verkrüppelungen als Fehler. Fieber wird häufig als Begleiterscheinung zahlreicher Erkrankungen genannt. Dann diese Flechten habe ich genannt. Dann andere Art von Ausfluss, also nicht nur der Blutfluss, andere Arten von Ausfluss werden genannt. Geschwüre werden genannt. So wie zum Beispiel die Ägypter werden mit Geschwüren geschlagen. 5. Mose 28, Vers 27. Oder wir haben dann eben auch die Geschwüre sind von den Knien bis zu den, also von Fußsohlen bis zum Scheitel. Furunkel werden erwähnt. Grind, also eine Art von Hautausschlag wird erwähnt. Insbesondere ein borkiger Ausschlag an Kopf und Bart, also da wo Haare sind, also so eine Art Grind. Herzkrankheiten, wie beispielsweise auch Herzinfarkt, möglicherweise in 1. Samuel 25, Vers 37. Also auch hier Herzinfarkt, Herzkrankheiten. Kahlheit wird interessanterweise auch genannt. Denken wir beispielsweise an den Elia, glaube ich, nicht? Elia, der ist jetzt ja, wo die Kinder dann auch schimpfen, echt du Kahlkopf oder so, und dann hinter die Bären kommen und die Kinder fressen. Das ist eine etwas seltsame Geschichte, aber da wird dann Kahlheit auch irgendwie als körperlicher Mangel angesehen, als körperliche Erkrankung, soweit man das sagen kann. Gefangenen wurde das Haupt kahl geschoren, auch sowas gab es dann. Knochenbrüche werden erwähnt in der Bibel. Krätze, also auch an Hautkrankheiten. Krebs wird erwähnt, nicht als Krebs genannt direkt, aber es wird so beschrieben, dass wir sagen können, heute ist es wohl Krebs. Lahmheit, Magenkrankheiten, Mondsüchtige, Narben, die Pest wird beschrieben, Ruhr wird beschrieben, Sonnenstich wird beschrieben, Stummheit wird beschrieben, in der Bibel Taubheit, Unsinnigkeit, also Wahnsinn wird beschrieben, verdorrte Hand, Verkrümmungen, Verkrüppelungen, Wassersucht, Würmer, Wunden, also Würmer, dass eben jemand durch Würmer zerfressen wird und so. Herodes wird das beschrieben beispielsweise, dass der dadurch gestorben sein soll in Apostelgeschichte 12, Vers 23. Das sind jetzt nur ein paar Beispiele davon, wo wir merken, Krankheit spielt in der Bibel eine Rolle, das wird nicht einfach ignoriert. Es gibt dann allerdings auch in der Bibel nicht nur die Beschreibung von Krankheit, sondern auch die Beschreibung von Krankenheilung. Also beispielsweise wird uns gesagt, 1. Mose 20, Vers 17 oder 2. Mose 15, Vers 26, wo Gott sich selbst als Arzt bezeichnet. Dann wird Krankheit häufig in der Bibel als das Ergebnis einer gottfeindlichen Macht angesehen. Lukas 13, Vers 11. Manchmal werden sie auch als Werke des Teufels angesehen. Beispielsweise in der Hiob. Ne? Hiob ist ja ganz klar, die Krankheiten, die dort kommen, sind direkt auf das Eingreifen des Teufels zurückzuführen. Jetzt würde man natürlich einen Mediziner streiten. Ein Mediziner würde schon sagen, der hat diese Geschwüre, das liegt an den und den Faktoren, also die Bakterien, die haben das ausgelöst, dass da Geschwüre entstanden sind. In der Bibel sehen wir aber eine andere Ursache. Er hat gesagt, nein, nein, dafür ist der Teufel verantwortlich. Hier merken wir, es wird auf verschiedenen Ebenen argumentiert. Der eine beschreibt nur das Werkzeug und der andere beschreibt denjenigen, der das Werkzeug in der Hand hat. Das ist den Teufel. Der Teufel benutzt dieses und jenes, um den Menschen krank zu machen. Die eigentliche Ursache ist aber eben nicht das Bakterium, sondern die eigentliche Ursache ist der, der es gebraucht und geschickt hat. Also das ist so, wenn jetzt irgendein Terrorist kommen würde und würde die Anthrax-Viren ausstreuen und wir würden hinterher sterben, dann würden wir sagen, ja, woran bist du gestorben? Ja, an den Anthrax-Viren. Man könnte aber auch genauso sagen, warum bist du gestorben? Ja, weil dieser böse Terrorist einen Anschlag ausgeübt hat. Beides stimmt dabei. Ist einfach nur eine andere Perspektive. Und so merken wir, die Bibel hat manchmal eine tiefergehende Perspektive. Sie sieht nicht nur das Werkzeug, was gebraucht worden ist, sondern sieht den Zusammenhang. Oder jetzt gehst du hier draußen spazieren und dann ist irgendjemand hier, weil ihr euch gerade gestritten habt, nicht? Du bist jetzt hier böse, stehst am Fenster, nimmst einen großen Blumentopf und gehst unten spazieren, dann bam, fällt der erst auf den Kopf. Und dann sagst du, ja, warum habe ich so eine dicke Beule? Ja, weil irgendwie ist der Topf, ist mir aus dem Kopf gefallen. Könnte Physiker genau berechnen, die Geschwindigkeit mit der Masse und das ist dann mit dem Impuls aufgetroffen und ganz genau berechnet. Aber das gibt natürlich noch nicht die Antwort, wer hat den Blumentopf da oben runtergeworfen? Der ist ja dafür verantwortlich. Da merken wir, das geht einen Schritt weiter. Und so, die Bibel sieht manchmal noch hinter das, was eigentlich nur die Werkzeuge sind, die gebraucht werden dafür. Also Krankenheilung dabei. Jesus und seine Jünger heilen zahlreiche Kranke. Es geht sogar darum, dass dann Geister ausgetrieben werden, dass Tote auferweckt werden, das Gebet auch wird mehrfach genannt, oder das Fasten auch, Fasten und Beten, beispielsweise beim Austreiben von Dämonen, spielt dabei eine wichtige Rolle, auch Fasten und Beten zusammen als Kampf gegen Krankheit. Dann haben wir auch, es gibt diese Geistesgabe von der Heilung im 1. Korinther 12, Vers 9. Also hier scheinbar auch, dass Gott bestimmte Menschen befähigt hat dazu, dass sie durch Handauflegung oder sonst wie auch immer Menschen gesund machen konnten. Es gibt dann auch ganz außergewöhnliche Arten von Krankenheilungen. Wir lesen zum Beispiel am Anfang der Apostelgeschichte, da wurden die Kleider der Apostel auf die Kranken gelegt und dann sind sie wieder gesund geworden. Oder manchmal, ich glaube, wir lesen auch vom Schatten des Petrus, der über die Kranken rübergegangen ist und dann wurde er gesund geworden. Denken wir an Jesus, der nimmt den Dreck der Straße und dann schmiert er sie auf die Augen und dann werden die Leute wieder sehend und solche Sachen. Das sind natürlich ganz außergewöhnliche Mittel, die uns nicht zeigen, dass wir jetzt die Mantel des Paulus irgendwo suchen sollen, damit wir gesund werden oder dass wir allen möglichen Dreck von der Straße auflesen sollen, sondern was uns einfach bloß zeigt, wenn Gott will, dann kann er alles dazu benutzen, um Menschen gesund zu machen. Das kommt gar nicht drauf an. Gott kann dieses oder jenes, das was ausschlaggebend ist, mehr das Vertrauen Gott gegenüber. Allerdings lesen wir in der Bibel, dass Krankenheilung nicht alles ist, sondern das, worauf es noch mehr ankommt, ist die Heilung insgesamt. Und Heilung meint in der Bibel eben viel umfassender, ist das gemeint, als die Krankenheilung. Krankenheilung bezieht sich nur auf die körperlichen Gebrechen. Heilung, da steckt ja das Wort Heil drin. Gott will uns das Heil geben. Da steckt der Begriff der Heiland drin, den man heute nicht mehr so viel braucht. Und Heiland meint ja derjenige, der das Heil vermittelt. Und was bedeutet das deutsche Wort Heil, ähnlich wie das griechische? Heil bedeutet so viel wie ganz, vollkommen, zusammengehörig. Das ist das, was Heil ist. Der Gegensatz zu kaputt. Wir können sagen, der Mensch ist kaputt und Gott will ihn heil machen. Ganzheitlich machen, so wie er ursprünglich gedacht hat. Das ist das, was Gott beabsichtigt. Und hier merken wir das umfassende Bild. Wir müssen sagen, die Bibel hat ein ganzheitliches Bild. Wieder ein Stichwort der alternativen Heilmethoden. Ein ganzheitliches Bild vom Menschen und von Heilung. Also nicht nur ein Organ gesund machen, ein Knochenbruch zu heilen, sondern ganzheitlich zu heilen. Denn das Grundproblem des Menschen ist nicht seine körperliche Krankheit, sondern die Trennung von Gott und die Sünde. Und die führt ja erst zur Krankheit. Denn wir wissen, im Paradies gab es keine Krankheit. In der Herrlichkeit bei Gott wird es auch einmal keine Krankheit geben. Wir sehen auch diesen engen Zusammenhang beispielsweise im Psalm 103, Vers 3. Da lesen wir nämlich, also Gott ist der Herr, der dir alle deine Sünden vergibt und heilet alle deine Gebrechen. Also ganz enger Zusammenhang, Sünden vergeben, Gebrechen heilen. Bitte? Das war Psalm 103, Vers 3. Ähnlich ist es auch in 2. Mose 15, Vers 6. 2. Mose 15, Vers 6, ganz ähnlich. Also hier, das Ziel Gottes ist es, beides zu beseitigen. Sünde und Krankheit. Wir merken, dass ja ähnlich ist das auch bei dem Lahmen, der zu Jesus heruntergereicht wird durch das Dach des Hauses. Und dann sagt er zum Ersten, deine Sünden sind dir vergeben. Die Leute sind alle ganz enttäuscht und denken sich, ja, was ist denn jetzt los? Jesus fragt dann, ja, was ist denn schwerer zu sagen? Deine Sünden sind dir vergeben oder steh auf in dein Bett und geh? Was ist denn schwerer? Genau, wir würden jetzt vielleicht erwarten, dass man sagt, was soll das jemand aufstehen? Sünden vergeben, das kann ja jeder. Nein, nein, nach biblischem Verständnis ist das so, das kann ja nur Gott. Deshalb werden die Juden ja so wütend und sagen, was, der will Sünden vergeben, das kann doch nur Gott. Der lästert Gott, das geht nicht. Deshalb eigentlich ist es schwieriger, nur man sieht es nicht direkt. Wir sehen ja nicht die Sünden wie das schwarze Herz. Das wäre ja schön, so wie in Kinderbüchern, wir sehen das schwarze Herz da überall. Sobald man hier die Brust erfüllt, da kann der Arzt untersuchen, echt, bist du noch sündig, aha, das ist das schwarze Herz. Oder vielleicht, was weiß ich, mit einem Röntgenaufnahme, nicht? Ist dann alles schwarz auf der Röntgenaufnahme, sobald du gläubig geworden bist, alles weiß. Wäre ja schön, dann könnte man das nachweisen. So einfach ist das nicht, weil eben das Herz des Menschen und die Seele des Menschen ist nicht sichtbar zu machen. Aber deshalb sagt Jesus, also das Schwere, das kann ich, dann zeige ich euch, dass ich das Leichte auch noch kann. Das ist mir kein Problem. Also, steh auf, nimm dein Bett, geh und schaff, dir geht. Aber hier merken wir auch das enge Ineinander von Sünde und von Krankheit. Also das hängt eng miteinander zusammen. Das kann man nicht so einfach voneinander trennen, nach dem biblischen Muster. Deshalb, Krankenheilung ist immer nur ein Aspekt. Im Grunde genommen geht es gesamt um Heilung. Es geht um das Heil letztendlich. Ich soll heil, ich soll ganz werden. Das ist das Ziel, was Gott damit verfolgt. Und das Erste, was dabei geschehen muss, ist eben, dass diese Beziehung zu Gott und Mensch wieder hergestellt wird und dass die Schuld aufgehoben wird. Im Zusammenhang mit dem Kommen des Messias werden beide Dinge genannt. Da wird gesagt, er heilt die Krankheiten und er vergibt die Sünde. Beispielsweise Jesaja 29, Vers 18. Jesaja 29, Vers 18 oder auf Jesaja 35, Vers 5 folgende. Nur Beispiele dafür, es gibt ja noch andere dabei. Bei Jesus wird auch gesagt, so in Lukas 4, Vers 18 folgende, dass er die Vollmacht erhielt, alle Kranken zu heilen. Also hier, er hat Macht über alle körperlichen Erkrankungen. Das, was im Alten Testament vorhergesagt worden ist, im Neuen Testament erfüllt sich das. Das ist ja übrigens auch dann eines der Kennzeichen, die Johannes dem Täufer genannt werden. Also da kommen die viele Jünger des Johannes ja zu Jesus und fragen ihn, woran wissen wir, ob du der Messias bist? Was ist die Antwort? So, und den Armen wird das Evangelium verkündigt. Ja. Und da merken wir hier, das hängt also ganz eng miteinander zusammen. Heilung von Sünde, Reinigung von Sünde hängt zusammen mit diesem Zeichen, es wird alles wieder heil, es wird alles wieder in Ordnung, in dem Zustand, wie Gott ihn ursprünglich gedacht hatte, in der Schöpfung. Jesus sendet seine Jünger ja auch aus und gibt ihnen dann ganz ähnliche Aufgaben dabei. Und Krankenheilung gibt es auch in der Kirchengeschichte immer wieder. Es ist also nicht so, dass das nun mit dem Tod Jesu aufgehört hätte, sondern das geht durchaus weiter. Wir lesen es zum Beispiel in der Apostelgeschichte. In der Apostelgeschichte, da ist das ja, zum Beispiel der eine Jüngling, der aus dem Fenster fällt, nicht, und dann wird er wieder vom Tod auferweckt. Oder denken wir eben an die Kranken, die da liegen und die Schatten des Apostels, also des Petrus, auf ihn drauf fallen und sie werden gesund. Also das heißt, diese Heilung gibt es auch. Wir dürfen natürlich nicht in die Gefahren charismatischer Übersteigerung hineinfallen und jetzt denken, derjenige, der krank ist, das ist dann, der es nicht hat, nicht genug geglaubt oder so. Das ist vollkommen falsch. Das ist in der Bibel gar nicht als Maßstab genannt worden. Nie, nirgends ist so etwas als Maßstab genannt. Und wir sehen hier zahlreiche Beispiele, Paulus selbst, Timotheus, auch andere kranke Mitarbeiter, die er zurücklässt, ohne dass dieser vollmächtige Apostel nun einfach sagt, also holen wir mal jemanden her aus der Gemeinde, der die Gabe der Krankenheilung hat und der macht sie gesund. Oder vielleicht hat er sie selbst. Nee, das spielt ja keine Rolle. Krankheit wird erst dann beseitigt, das lesen wir ja in der Offenbarung, wenn wir bei Gott sind. Da steht ja, die alte Erde, der alte Himmel vergehen, ein neuer Himmel, eine neue Erdenwelle gemacht und da wird es keine Krankheit, noch Geschrei, noch sonst etwas mehr geben. Wo habe ich denn hier meine Bibel? Das lesen wir, ich glaube, dass es im Offenbarung 20 so herum. Neue Erde und neuer Himmel und die Krankheiten werden beseitigt sein. Ja, genau, 21, Vers 4. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen und so weiter. Also alles, was mit Krankheit, mit Schmerz, mit Leid zu tun hat, das wird bei der neuen Erde, die eben am Anfang von Kapitel 21 geschaffen wird, und sieh ich seinen neuen Himmel, deine neue Erde, wird das nicht mehr sein. Also Krankheit, Tod, Geschrei, all das wird nicht mehr da sein, das wird von Gott weggenommen werden, wenn dann einmal das neue Reich gekommen ist. Ja. Also da der Hinweis, das ist das Endziel von Heilung, von Heil bei Gott. Das wird am Ende der Zeiten da sein. Ja, Heil ist dann ja eben auch so, das ist, ja, darauf will ich jetzt nicht mehr eingehen, also Heil, was das im Griechischen bedeutet und so, das lassen wir einfach einmal. Heiland, das finden wir auch häufiger, nicht? Jesus aus der Heiland, Heilshandeln, das lassen wir alles auch mal weg. Das, wo wir uns jetzt vielleicht besprechen wollen, ist, was nennt uns denn die Bibel, das können wir mal zusammentragen, was nennt uns die Bibel für mögliche Ursachen von Krankheit? Da unterscheidet sie sich nämlich ganz stark, also jetzt in der Diagnose, könnten wir sagen, von der klassischen Medizin. Was ist die biblische Diagnose von Krankheit? Sünde. Zum Beispiel. Wer kann uns da mal ein Beispiel in der Bibel nennen? Wo wird in der Bibel Sünde als Ursache von Krankheit genannt? Jeremia. Jeremia, fällt dir eine konkrete Stelle ein?
Ja.
Okay, das wäre ein konkretes Beispiel. Wisst ihr noch ein anderes? Genau, 1. Korinther 11 müsste das sein. Was steht da nämlich genau? Ja, das ist relativ am Ende, wenn ich das jetzt richtig sehe, von 11.
Ja, also unmöglich im Vor ist, oder die Grenze von 50% und 50% schon gesagt. Der Mensch hat auch 50% und so erst er von dem Vor und 50% von dem Feld. Denn er ist und trinkt, ist und 50% von dem Weg, wenn er die Nachteil nicht richtig beurteilt. Deshalb sind viele unter euch schwach und krank und an sich frei sind entschlagen.
Ja, das hier will ich auch genauso verstehen, dass manche sind krank und sogar gestorben, als so eine Extremform von Krankheit, körperlichen Gebrechen, weil sie hier gesündigt haben. Gesündigt haben sie, weil sie das Mahl des Herrn nicht unterschieden haben von normaler Nahrung. Das heißt also nicht, weil wenn du mit irgendwann mal mit einer Sünde ins Abendmahl gegangen bist, dass du dann gleich krank wirst oder stirbst. Das nicht. Hier steht ja bewusst, weil sie das Mahl des Herrn nicht unterschieden haben. Das heißt, die kommen zum Abendmahl und denken sich, also ich habe heute Morgen nicht genug gegessen, jetzt haue ich mal richtig rein beim Abendmahl und sättige mich damit. Nicht? Und dann beim Wein auch, ah, der Wein ist so teuer, jetzt nehme ich mal richtig hier so eine halbe Flasche leer. Ne? Das ist damit gemeint, die unterscheiden das Abendmahl nicht von dem normalen Essen. Und von denen wird hier auch gesagt, die sollen lieber zu Hause essen und sich satt machen und dann sollen sie zum Abendmahl kommen. Das ist die Sünde. Aber Auswirkung ganz deutlich, Sünde führt zu Krankheit, kann zu Krankheit führen. Ja. Umgekehrt, ja, okay, lassen wir das erstmal. Also Krankheit, Sünde. Im Extremfall sehen wir das zum Beispiel auch bei Ananias und Sapphira. Die haben ja auch eine Extremform von Krankheit. Wir wissen ja nicht ganz genau, ob das ein Hirnschlag, Herzschlag oder sonst irgendwas ist. Zumindest fallen die von einer Minute auf die andere tot um. Also sehr radikale Krankheit, die schnell zum Tod führt, aufgrund von Sünde. Hier ist es ja auch nicht die Sünde, dass sie nicht alles gespendet haben, sondern die Sünde, die da genannt wird, weil sie den Heiligen Geist belogen haben. Also denn das steht ja nicht dahinter, wenn wir irgendwo mal Acker verkaufen. Also wenn ihr jetzt irgendwo ein Land habt, dann heißt das nicht, wenn ihr das jetzt nicht alles der Gemeinde spendet, dann werdet ihr tot umfallen, so ja nicht, sondern weil sie die Gemeinde und damit den Heiligen Geist belogen haben. Das ist das Problem, was sie gehabt haben. Aber Sünde, eindeutig Sünde, Folge, Tod. Das heißt, wir sehen einen deutlichen Zusammenhang in der Bibel zwischen Sünde und wir müssten das einmal formulieren zwischen individueller Sünde, meiner eigenen Sünde, die ich gemacht habe, und Krankheit. Wenn ich das jetzt schon so einschränke, dann heißt das, es gibt ja auch noch andere Formen von Sünde. Welche nämlich? Genau. Genau. Und dann ist es manchmal so gewesen, dass plötzlich das ganze Volk mit bestraft worden ist. Wir empfinden das ja vielleicht als ungerecht. Wir sagen, das geht doch nicht. Nur der was Böses getan hat. Das ist bei Gott nicht so. Sondern bei Gott gibt es manchmal auch so eine Art Kollektivstrafe. Denken wir den Achan zum Beispiel, der das ein bisschen einsammelt und zack, das ganze Volk leidet darunter. Oder eben auch als die Schlangen, die Israeliten beißen. Da werden ja nicht nur die gebissen, die jetzt gemurrt haben, sondern werden alle gebissen davon. Unabhängig davon. Oder wir da, also es ist nicht, es wird jeder Einzelne vom Gewissen geprüft, sondern manchmal ist es so, Gott nimmt auch die Leute insgesamt. Du gehörst mit dazu, du musst auch mit darunter leiden. Manche der Propheten auch, die haben ja gewartet und gesagt, ja, das Unheil wird kommen und trotzdem waren sie bei der Eroberung mit dabei und mussten trotzdem mit darunter leiden, erobert und verschleppt zu werden. Also manchmal ist es so, Gott nicht in allen Fällen, also wir gehen nicht verloren ewig, weil unsere Eltern sich nicht entschieden haben, so, das nicht. Aber wir können irdisches Leiden und irdische Krankheit haben aufgrund der Sünde von anderen Menschen, mit denen wir eng zusammenleben. Das kann zum Beispiel sein in der Gemeinde, wo dann keine Gemeindezucht geübt wird und die ganze Gemeinde darunter leidet, weil sie nicht gehorsam sind, Gott gegenüber. Das kann sein, da fragen die Jünger, ja, das ist der, ist auch, glaube ich, ein Lahm, ist das Blinder oder Lahmer? Lahmer, glaube ich, der dann so und so viele Jahre schon geladen ist von Geburt an. Und dann fragen die Jünger, ja, wer hat gesündigt? Er oder seine Eltern? Und dann sagt Jesus, nein, weder er noch seine Eltern. Das heißt ja, aber zumindest, dass sie es für möglich halten, dass er lahm ist, weil seine Eltern gesündigt haben. Und wir finden hier auch, die Frommen, die werden gesegnet bis ins tausendste Glied und die Gottlosen, wie ist das mit denen? Denen sucht Gott ihre Missetat heil bis ins dritte und vierte Glied. Ah, das heißt, die Sünden der Eltern, die sind auch in den Sprüchen, da steht dann, die Sünden der Eltern machen die Zähne der Jungen stumpf oder so ähnlich. Ne? Also das heißt, es gibt einen Zusammenhang zwischen dem, Eltern versündigen sich und Kinder werden mit, nicht allein, aber mit dafür gestraft. Also hier sehen wir einen Zusammenhang, der bei Gott durchaus da ist. Das heißt nicht, du bist verloren, aber es kann heißen, du hast körperliche Krankheit, körperliches Leiden aufgrund dem Versagen und der Sünde deiner Eltern. Ich möchte das jetzt gar nicht irgendwie materiell festmachen, wobei wir könnten das ja durchaus. Hier ist es zum Beispiel, du wächst auf in einer Familie, wo der Vater Alkoholiker ist, die Mutter Alkoholiker. Was ist meistens die Folge, wenn du aufwächst? Genau, also muss nicht so sein, aber häufig eine Folge, zumindest du bist darunter belastet. Meinetwegen, die schlagen dich, du bist seelisch, hast du Probleme, die du mitbekommst. Ich will nicht sagen, dass das nur dieser Automatismus ist, der dadurch kommt, aber ich glaube, dieser Automatismus spielt mit eine Rolle. Wenn Eltern gottlos leben, dann ist es schon automatisch so, dass ihre Kinder ein Stück weit davon mitbelastet sind. Ich glaube, das ist ein Teil dieses, wo Gott diesen Fluch ausspricht, aber der geht natürlich darüber hinaus. Sonst könnte ich sagen, am besten alle Kinder, die ungläubige Eltern haben, lauft jetzt schnell weg von zu Hause, dann seid ihr wenig dem ausgesetzt. So einfach ist es ja nicht, so deutlich geht das nicht, aber es gibt diesen Zusammenhang. Den nennt uns die Bibel, ohne dass wir ihn im Einzelfall erklären können. Also, individuelle Sünde kann Ursache sein, es kann aber auch eine Art Sünde meiner Umgebung sein, die mit Einfluss hat auf mich, weil ich mich nicht dagegen gewehrt habe, wie bei Irrlehrer in der Gemeinde oder viel in der Gemeindezucht oder wie hier im Zusammenhang mit Eltern, Familie oder sonst irgendwie etwas. Ja. Was für eine Art von Sünde gibt es denn dann noch, die Krankheit verursachen kann? Genau, die Erbsünde, die ursprüngliche Sünde. Das ist zum Beispiel die Krankheit meiner Brille. Die hängt nicht damit zusammen, dass meine Eltern so gottlos gewesen sind, ich gehe jedenfalls nicht davon aus, oder meine Urvorfahren oder so etwas. Ich weiß nicht, wie das bei euch bei der Brille ist, aber Brille ist ja generell eine Krankheit. Also Adam hatte keine. Bei Adam waren die Augen perfekt. Das war kein Problem. Werden sie im Paradies auch mal wieder sein. Meine vielleicht dann auch, nicht? So. Aber du bist schon mit Brille geboren. Ach, das ist noch ein ganz besonderer Fall. Woran könnte denn das liegen? Ja. Also manchmal habe ich auch den Eindruck, ich sei schon damit geboren. Nicht? Meine erste hatte ich dann schon irgendwo in der Grundschule gehabt. Und zwischenzeitlich fühle ich mich dann etwas unangezogen ohne Brille, nicht? Wenn ich mal keine aufhabe. Aber jedenfalls von Gott gedacht ist es eigentlich nicht so. Woher kommt das? Durch Mutation. Woher kommt diese Mutation? Das sind ja Verfälschungen des Erbguts. Das ist Verfall des Erbguts im Laufe der letzten Jahrtausende. Die hängt damit zusammen, dass Gott seine Hand nicht mehr darüber hält. Es wird nicht besser, wie die Evolution es sagt, sondern es wird schlechter. Und das merkst du auch. Erbgut wird eigentlich von den Menschen immer schlechter. Du merkst auch, es gibt immer mehr Erkrankungen, auch mehr vererbte Erkrankungen. Nun könnte man sagen, ja, wenn wir der Natur ihren Lauf lassen, dann werden die alle sterben. Nicht? Ich meine, wie bei mir, mit meiner Kurzsichtigkeit im Mittelalter, ich hätte ja kaum eine Überlebenschance gehabt. Da hätte mein Großgrundbesitzer hätte einfach gesagt, so, jetzt ziehst du mal in die Schlacht und ich hätte erstmal drauf müssen, gegen wen kämpfe ich denn jetzt? Nicht? Und ehe ich den erkannt hätte, dann hätte er mich schon erschlagen oder so. Also ich hätte da wenig Überlebenschance gehabt. Heute habe ich die zum Glück, nicht? Bin ich ja auch ganz froh darüber. Und da merken wir, Sünde kann auch als Erbsünde Auswirkungen auf mein Leben haben. Einfach, dass Krankheiten, die genetisch da sind, die haben nicht direkt mit individueller Sünde zu tun, sondern mit der Erbsünde. Dass die Welt, die Schöpfung, die Gott gemacht hat, ist verfallen. Die geht weg von dem Ursprünglichen, wie Gott sich das gedacht hat. Und deshalb sind Menschen krank. Also jetzt haben wir mal diesen Bereich der Sünde abgeschlossen. Krankheit kann von Sünde verursacht sein. Ja, manchmal ist das, was wir auch nicht ganz gerne hören dabei, weil das müssen wir uns natürlich auch, wenn wir krank sind, ja fragen, woher kommt denn meine Krankheit möglicherweise? Was ist, nehmen wir mal an, die Christina hat eine Krankheit von Sünde. Nicht, dass ich besonders sündig halte, aber nehmen wir mal an, das wäre jetzt möglich, ja rein theoretisch nur, nicht? Was würdet ihr jetzt empfehlen, ihr, damit sie mit der Krankheit fertig wird? Habt ihr eine gute Empfehlung? Also, meinetwegen, Gott hat ihr jetzt mal, was weiß ich, Zahnschmerzen. Nicht so ganz schlimm, aber kann auch schon schlimm genug sein. Schlimme Zahnschmerzen und irgendwie, ihr habt jetzt eine Offenbarung Gottes bekommen. Das ist, damit das direkt ist, sonst müssen wir noch lange sprechen, wie erfahren wir das hin und her. Gehen wir mal davon aus, ihr habt jetzt eine Offenbarung Gottes bekommen. Diese Zahnschmerzen, die sind eine Auswirkung von Sünde. Was würdet ihr jetzt empfehlen, wie soll sie damit umgehen? Was soll sie dann jetzt tun? Zum Zahnarzt gehen, Spritze geben lassen. Alles besser, alles machen. Okay, das ist natürlich immer gut. Das wären dann so diese Breitbandmedikamente. Nicht? Also so, das heißt, lieber alles, Abwasch, generell Abwasch machen, stimmt schon. Das, worauf ich natürlich hinaus will, ist, wir müssen die Krankheit bekämpfen an der Ursache, in erster Linie. Das heißt nicht, dass wir die andere Sache nicht mehr berücksichtigen sollen, aber in erster Linie. Das finden wir nämlich auch hier in dem Jakobus 5. Da ist ja diese Sache mit dem Salben, nicht? Muss ich mal gerade sehen, wo haben wir denn das hier? Da steht aber zuerst nämlich noch, wo haben wir denn das hier? Ja, ja, das sehe ich jetzt gerade schon, aber ich wollte noch was anderes. Das steht nämlich in dem Zusammenhang. Und zwar, ah ja, genau, in 15 und 16 dann, also ich lese mal den Gesamtzusammenhang, nicht? Oder ab Vers 13. Leidet jemand unter euch, der bete, ist guten jemand guten Mutes, der singe Psalmen. Also hier auch leiden, erste Aufforderung, beten, nicht zum Arzt gehen. Das heißt nicht, dass wir nicht zum Arzt gehen sollen, aber das Erste, wo wir so aufgefordert werden, ist das Beten. Dann ist jemand krank, der rufe die sich die Ältesten, triffe die Ältesten zu sich, von der Gemeinde, dass sie über ihn beten und ihn salben mit Öl im Namen des Herrn. Und das Gebet des Glaubens, also das, was die jetzt getan haben, wird dem Kranken helfen. Und der Herr wird ihn aufrichten. Und so er hat Sünde getan, werden sie ihm vergeben werden. Bekenne einer dem anderen seine Sünde und betet füreinander, dass ihr gesund werdet. Also hier, dann das gerechte Gebet vermag viel, wenn es ernstlich ist. Das heißt hier ganz deutlich Hinweis, was müssen wir tun, wenn Sünde Ursache ist? Sie bekennen. Bekennen, bereuen und Vergebung bitten. Da genügt auch nicht, dass wir einfach sagen, wir lassen sie jetzt. Nein, die Sünde ist ja erst noch da. Die muss bereinigt werden. Zu sagen, wie ein Geschwür, was da ist, das muss rausgeschnitten werden. Und deshalb hier der Hinweis, wenn du krank bist aufgrund von Sünde, was ist die Folge? Du musst sie bekennen und um Vergebung bitten. Und dann kann es sein, dass plötzlich die Krankheit auch schon weg ist. Manchmal kann es sein, dass wir dann trotzdem noch zum Arzt gehen müssen. Natürlich wäre jetzt die wichtige Frage, wie erkennen wir, ob eine Krankheit von Sünde verursacht ist oder nicht. Vielleicht werden wir später noch darauf zu sprechen kommen, aber ich will nicht zu weit von meinen alternativen Heilmethoden wegkommen. Ich wollte euch jetzt nur als Hintergrund bieten und nicht alle Sachen der Anthropologie erklären. Aber jedenfalls generell nehmen wir das an. Wir müssen also erstmal danach suchen, wie auch immer, ist Sünde im Hintergrund? Spielt Sünde da eine Rolle? Wenn wir das nicht tun, was wird dann passieren? Da gibt der Arzt uns ein Medikament, eine Spritze, dann kann es schon sein, dass die Schmerzen erstmal weggehen. Aber erstmal kann es sein, die kommen wieder. Was kann noch sein? Wir leben weiter in unserer Sünde und in der Entfernung von Gott, weil Gott wollte uns darauf aufmerksam machen. Wir haben es nicht erkannt, also leben wir weiter in der Entfernung von Gott. Es kann auch sein, dass Gott dann sagt, naja gut, jetzt ist die Spritze, okay, es sind die Schmerzen weg, plötzlich bekommen wir am ganz anderen Ende irgendwas. Bekommen wir meinetwegen, was weiß ich, Schmerzen im großen Zeh. Und dann machen wir dagegen auch etwas und dann merken wir, als nächstes kommt, was weiß ich, Magenschmerzen. Eins nach dem anderen, noch was und noch was und noch was, weil wir nie gemerkt haben, Gott will uns ein Haltesignal geben. Wir sagen, pass auf, denk daran, mach nicht weiter und wir achten nicht darauf. Und dann wird der Kern, die Wurzel nicht eigentlich behandelt, an der das liegt. Das kann dann ein Problem sein. Also hier merken wir, die Ursachensuche ist nicht allein deshalb wichtig, dass wir sehen, es gibt viele verschiedene Ursachen, die ist auch wichtig für die Therapie. Also wir beschäftigen uns ja einerseits mit der Diagnose, woher kommt Krankheit, da sehen wir, Sünde ist eine Ursache, nicht die alleinige, eine Ursache von Krankheit. Das heißt aber auch, das müssen wir in der Therapie berücksichtigen, nämlich Therapie steht hier, Bekennen von Sünde, Vergebung von Sünde und Gott darum bitten. Jetzt gibt es aber auch andere Ursachen von, also ich meine, ich kann natürlich nicht für die Erbsünde um Vergebung bitten, es geht ja hier nur um die individuelle Sünde, das ist klar. Also hier, diese Sünde, die hier gemeint ist, ist die individuelle, ich versündige mich an irgendetwas. Bei der Erbsünde, da ist einfach so, damit muss ich leben. Ich kann Gott noch so lange darum bitten, vergib doch bitte, dass der Adam und Eva gesündigt haben, damit ich mich sehr besser sehen kann. Das ist in der Bibel nirgends als Maßstab genannt, damit muss ich leben. Das ist einfach ein Teil, der gehört mit dazu. Und ich kann mir solche Hilfsgestelle kaufen heutzutage, ne? Die sind dann eine Hilfe dabei, das wird sich prinzipiell verändert werden. Gott kann das als Wunder, um sich daran zu verherrlichen. Aber das hat dann nicht mit Sündenbekenntnis zu tun mehr. Was gibt es noch für Ursachen der Krankheit in der Bibel, neben der Sünde? Genau. Richtig. Das ist nämlich da, wo die Jünger fragen, hat er gesündigt oder seine Eltern? Und dann beantwortet Jesus darauf, weder er noch seine Eltern, sondern der ist krank, oder der, damit Gott sich jetzt an ihn verherrlicht. Also das heißt, es seltsamerweise, manche Leute sind krank, die können gar nichts dafür, es gibt auch keinen plausiblen Grund, sondern es ist einfach so, Gott will sich hier verherrlichen, dass er dadurch, also dass er sieht, wie groß er ist, dass er den anderen Menschen sieht, wie groß er ist. Und das ist ja bei vielen Heilungen Jesu, das ist nicht nur bei dem, bei vielen Heilungen Jesu sehen wir, Folge war, die Leute haben Gott gelobt. Das war das eigentliche Ziel davon. Was gibt es noch für Ursachen von Krankheit? Übrigens bei der Sünde, was wir jetzt auch außer Acht gelassen haben, manchmal kann Krankheit Sünde natürlich auch die Sünde einer anderen Person sein. Also meinetwegen, ich gehe jetzt zu dir und ich gebe dir jetzt einen richtigen Kinnhaken so und dann fällt dir da ein Zahn heraus, du hast Schmerzen, dann ist das nicht, weil du sündig warst, nicht weil die Erbsünde da war, sondern weil ich gesündigt habe. Nicht? Ja, also das ist natürlich auch dann eine Auswirkung. Ja. Von der Sünde, die habe ich jetzt mal beiseite gelassen. Gegen die können wir auch schlecht etwas tun, ne? Dabei. Ja. Okay, also dann haben wir die Verherrlichung Gottes. Was noch? Manchmal ist Krankheit in der Bibel auch pädagogisches Mittel. Pädagogisches Mittel, um uns vor Gefahren oder Sünde zu bewahren. Und dann sollen wir gar nicht danach streben, gesund zu werden, sondern wir sollten erkennen, dafür ist das da und damit können wir etwas Positives erreichen. Was wäre da ein Beispiel? Genau. Dreimal habe ich den Herrn gebeten, unter Seufzen dort, dass er mir den Welt das wegnimmt, das Leiden, aber Gott hat es erhalten. Warum, sagt Paulus? Ja, er sagt noch was anderes dabei. Ja, er sagt, damit ich nicht überheblich werde. Damit ich mich nicht überhebe, ne, sagt er dabei. Und da merkt er erkennt jetzt, nach dreimaligen Beten erkennt er, das ist eine Krankheit, die von Gott aus pädagogischen Gründen gegeben ist. Und jetzt geht es nicht darum, die möglichst loszuwerden, denn dann stehe ich einer größeren Gefahr. Diese Krankheit schützt mich vor Überheblichkeit. Wir finden auch Leiden, schreibt Paulus, bewirkt Geduld. Das heißt, auch da pädagogisch. Leiden, ich bin krank und durch die Krankheit will Gott andere Eigenschaften in mir fördern, die mich ihm näher bringen. Also auch hier soll es nicht in erster Linie darum gehen, deine Krankheit generell nur als schlecht zu sehen, sondern es kann manchmal auch sein, Gott benutzt sie, um mich seelisch zuzubereiten. Nehmen wir mal an, Geduld, ist das eine positive Eigenschaft oder nicht? Jetzt würde ich euch mal fragen, wodurch wird man denn geduldig? Genau, ohne das nicht. Also wenn alle Menschen immer ganz freundlich und nett mit dir sind, alle genau das tun, was du willst, wirst du irgendwann Geduld lernen. Ich meine, das könnt ihr bei euren Kindern merken, wenn ihr Kinder habt. Die Kinder bekommen sofort das, was sie wollen. Sie sagen was und zack, sofort bekommen sie das. Werden die irgendwann einmal lernen, auf Sachen zu warten, Geduld zu haben? Nie. Solche Eigenschaften kannst du nur lernen, indem du sie trainierst. Das heißt, indem du sie übst. Und üben kannst du sie nur, indem deine Geduld auf die Probe gestellt wird. Indem eben nicht sofort das kommt, was du erwartest. Und hier merken wir, manches Mal leiden wir oder wir sind krank, nicht weil wir böse sind, nicht weil Sünde da ist, nicht weil Gott sich verherrlichen will, sondern weil Gott pädagogisch an uns arbeiten will, weil er uns eine positive Eigenschaft geben will. Und da müssen wir nicht lange damit hadern oder ärgern, sondern vielleicht versuchen zu erkennen, ist da eine positive Sache, die Gott in meinem Leben verwirklichen kann dadurch. Genau dasselbe wie Langmut, Freundlichkeit, das alles lernst du nur, wenn du es auf die Probe gestellt wird. Vergebungsbereitschaft. Wenn niemand da ist, der dir was Böses tut, wie willst du Vergebungsbereitschaft lernen? Das lernst du gerade dadurch, dass die Leute dich immer wieder auf die Nerven fallen, dich immer wieder ärgern und dann, jetzt musst du trotzdem noch wieder vergeben. Ne? Dadurch lernst du das. Das verändert ja auch die Persönlichkeit. Und das ist etwas ganz Besonderes. Ich glaube, Gott hat uns als Ehepaar unsere Kinder gegeben, um gerade solche Sachen zu lernen. Ne? Also ich weiß nicht, ich finde das ganz stark, also ganz extrem. Ist immer wieder vergeben, immer wieder Geduld, immer wieder erklären, immer wieder, ne, das ist eine ganz besondere Sache. Ich glaube nicht, dass Gott die Kinder nur deshalb ihre Hand gegeben hat, aber das ist ein Nebeneffekt. Ne? Ein Nebeneffekt ist die Vervollkommnung der eigenen Persönlichkeit so, ne, als Herausforderung. Und dann heißt es, sich nicht mehr darüber zu ärgern, dass sie manchmal nervig sein können, sondern dann vielleicht so sagen, danke, dass ich so nervige Kinder habe, daran kann ich so super Geduld lernen. Na, ganz so extrem muss das vielleicht nicht sein, wobei Paulus sagt ja auch eben, alles dient dem zum Besten, nicht, den Kindern Gottes, also das oder dieses. Also wir sehen, ein weiterer Grund ist pädagogisches Handeln Gottes. Was kann noch eine Ursache von Krankheit sein? Nein, ja, Strafe ist eine Sünde, wir denken das jetzt zusammen, würden wir sagen, nicht? Sünde und Gott straft dadurch, ja. Ja, das wäre auch durchaus möglich, meinetwegen, du willst jetzt da irgendwo in Urlaub fahren, Gott weiß, das würde ganz schief gehen, also Anschlag auf dich ausgeübt werden, zack, er gibt dir Bauchschmerzen, du kannst nicht fahren und hindert dich vielleicht davon. Vielleicht auch sowas. Also wäre durchaus möglich. Da fällt uns da was in der Bibel ein, gibt es da schon Beispiele dafür? Also das ist jetzt ein Punkt, über den ich direkt jetzt im Aphorie schon nicht nachgedacht habe. Da fällt mir jetzt kein spontan ein, aber vielleicht fällt euch da einer ein. Ja, aber durch den Heiligen Geist. Da steht, der Heilige Geist wehrte ihn, dahin zu gehen. Da steht nicht direkt, wodurch er ihn wehrte. Aber sagen wir mal, rein theoretisch wäre das natürlich vorstellbar. Ich meine, ist die Krankheit von Biliams Esel, ist das eine Krankheit, dass der da bockt oder so? Das wäre ja so ein Beispiel, wenn man das nehmen sollte, ne? Ja, keine Ahnung, ob man das als Krankheit bezeichnen kann. Aber eine andere Sache, die die Bibel uns deutlich nennt, ist aus Versuchung und Anfechtung, also als Reaktion des Teufels, als Prüfung. Das heißt nicht wegen meiner Sünde, auch nicht als Pädagoge zur Erziehung, sondern der Teufel versucht, dich von Gott wegzuziehen. Das kann eine Ursache von Krankheit sein. In der Bibel. Fallen euch noch andere Ursachen ein?
Das ist Zeit, zum Nachdenken zu kommen.
Mhm. Es wäre, würde ich jetzt mit das. Ja. Ja. Durchaus. Also das würde ich so ein bisschen mit ins Pädagogische mit hineinnehmen. Nicht? Also Gott merkt, du brauchst hier mal eine Ruhepause. Und das werden wahrscheinlich einige von uns schon erlebt haben, also ich auch schon. Ich gemerkt habe, ich wollte nicht darauf hören, dann bin ich krank geworden, dann musste ich mich mal ausruhen ein paar Tage. Nicht? Ja, durchaus. Das ist ja gut eigentlich von Gott gemeint. Dann soll ich auch nicht sehen, so schnell wie möglich rüber weg, einfach mich mit Pillen vollstopfen, am nächsten Tag doch wieder weitermachen, das kann dann schlecht rauskommen. Ja, es gibt auch welche, da kann man sagen, das hängt mit gar keiner Sünde zusammen, das hängt einfach mit der Welt, wie sie so ist, zusammen. Das sind dann zum Beispiel Unfälle. Unfälle müssen nicht mit Sünde zusammenhängen, müssen nicht mit dem Teufel zusammenhängen. Das kann auch einfach so passieren. Ich stolpere, ich breche mir ein Bein. Es kann sein, dass Gott dadurch etwas bewirken will, aber es kann auch einfach sein, das passiert einfach so. Das gehört zu dem normalen Ablauf der Welt dazu. So wie es zum Beispiel dazu geht, Alterskrankheiten. Alterskrankheiten haben weder mit Anfechtung zu tun, im Allgemeinen, noch haben sie damit zu tun, dass du sündig bist, sondern das ist einfach ein Kennzeichen der ja schon gefallenen Welt, insofern mit der Erbsünde, dass wir im Alter bestimmte Krankheiten bekommen. Und das gilt für jeden. Da ist keiner ausgenommen. Da finden wir ja sogar, es kommen einmal die Tage, von denen du nicht willst, dass sie da sind oder von denen du nicht magst. Nicht? Und das kommt im Alter für jeden Menschen. Das hat nichts mit Sünde zu tun. Auch da müssen wir uns deutlich machen, da sagen uns ja manche Charismatiker, nein, wenn wir immer im Glauben leben und im Geist leben, dann wird uns das nie passieren. Allerdings gibt es bisher auch keinen Charismatiker, der ewig gelebt hat. Nicht? Also irgendwie scheinen die ja auch genauso sündig zu sein wie wir. Also was ist denn der Unterschied zwischen ihrer Theorie und unserer? Da merkt man, das klappt natürlich nicht. Die bekommen genauso statistischen Herzinfarkt, die bekommen genauso Krebs und die sterben auch daran. Nicht? C.P. Wagner zum Beispiel, einer der Hauptvertreter. Selbst an Krebs gestorben dann. Obwohl er ihn gelehrt hat. Alle, die jetzt richtig glauben und so, die würden gesund werden und Gott hat uns die Vollmacht zu geben über Krankheit und Gesundheit. Das heißt nicht, dass ich ihm das gönne oder so, gar nicht. Aber es ist im Grunde genommen ist es so, da merkt man, die Theorie passt nicht mit der Praxis überein. Das stimmt nicht, das ist nicht wahr. Auch diese Idee mit dem Glauben müssen wir vielleicht aufräumen. Glauben in der Bibel hat nichts mit Einbildungskraft zu tun. Muss ich euch deutlich sagen dabei. Glauben hat einfach was mit Vertrauen zu tun, wie das häufig auch übersetzt wird. Glauben heißt einfach, ich komme zu Jesus und sage, bitte mach mich gesund, das ist alles. Das hat nichts damit zu tun, dass ich das möglichst stark einbilde. Nirgends in der Bibel. Und deshalb kann man nicht sagen, du hast nicht stark genug geglaubt. Vollkommener Quatsch. Wo hat Jesus irgendeinen Menschen, der zu ihm gekommen ist, zurückgewiesen, weil er gesagt hat, du glaubst nicht genug? Kennt ihr irgendein Beispiel? Selbst bei dem Mann, der zu ihm kommt, ich glaube, Herr, hilf meinem Unglauben. Also spätestens da hätte doch Jesus sagen müssen, jetzt einige mal, was ist denn, Glaube oder Unglaube? Nicht? Oder bei den 10 Aussätzigen, da sagt er also, du glaubst viel, du glaubst wenig, du glaubst gar nicht, also die 5 mache ich gesund, die anderen müssen nochmal nachsitzen, ein bisschen Glauben lernen. Findet ihr das irgendwo? Das ist eine vollkommene Fantasiegebilde, das ist mehr das Bild des positiven Denkens, der Selbstsuggestion. Ich bilde mir ein, so möglichst hat gar kein Zweifel mehr. Ich glaube. Das ist so ähnlich wie bei diesem Adrian Plass, der hat das ja in einem seiner Bücher geschrieben, nicht? Mit der Büroklammer. Nicht? Ich glaube, die bewegt sich, jetzt bewegt sie sich gleich und bewegt sich nicht. Es kommt nicht mit der Einbildungskraft zusammen, sondern es kommt damit zusammen, dass ich Gott einfach sage, ich kann nicht mehr, komm, bitte hilf mir. Das ist Glaube, das ist Vertrauen. Das andere ist dann ja, da will ich es ja eigentlich tun. Ich durch meine Einbildungskraft will Gott zwingen, dass er das tut. Das ist vollkommener Quatsch, das ist Aberglaube, das ist nicht Glaube in der Bibel. Glaube in der Bibel heißt einfach, ich sage Gott hemmungslos, was mir aus dem Herzen liegt, wie ein Kind, Vater, hilf mir, ich komme nicht mehr weiter. Das ist Glaube. Und dann kann ruhig mal ein bisschen Zweifel dabei sein, das spielt keine Rolle. Natürlich sollten wir schon, das ist ja der Jakobusbrief, wir sollten eben, der Zweifler, wird da gesagt, ja, der ist wie eine Woge hin und her, aber da steht dann auch, wenn dir Glaube mangelt, dann bitte Gott, der bereit ist, dafür zu geben. Also das heißt, genauso zu Gott zu kommen, zu Gott zu sagen, ja, ich bitte dich darum, aber du siehst, ich habe immer noch Zweifel, dann nimm mir den Zweifel weg. Das sollen wir tun, mehr nicht. Nicht selbst produzieren, selbst machen oder so etwas, das ist alles. Ja. Ja. Das wird gerne benutzt, wobei man, glaube ich, das dafür nicht benutzen sollte, denn dieses Beispiel soll uns ja eher zeigen, dass wir aus uns selbst heraus gar nichts vermögen. Und dann müssen wir sagen, das, was da steht, das kann ja kein Mensch. Tut doch heute keiner. Siehst du irgendjemanden, der einen Berg versetzt hat? Also hat niemand von uns nicht mal so großes Glauben wie ein Senfkorn. Aber trotzdem sagt Paulus, Jesus zum Beispiel zu der blutflüssigen Frau, sagt er, dein Glaube hat dir geholfen. Sie ist gesund geworden. Obwohl hinterher nie berichtet wird, dass irgendwelche großartigen Sachen passiert sind. Ich glaube, dieses Gleichnis wird uns vielmehr zeigen, wie vollkommen unvermögend wir sind. Dass nämlich selbst das, was wir an Glauben, also Vertrauen Jesus gegenüber haben, das kommt nicht aus uns heraus, sondern Gott gibt es uns. Dass das gemeint ist. Also Gott gibt uns die Einsicht, wie schafft es selbst nicht. Aus dieser Einsicht heraus komme ich zu Jesus und sage ihm, bitte hilf du mir. Das ist der Glaube, also Glauben, das griechische Wort heißt Pistoio. Und das wird in vielen moderneren Bibelübersetzungen als Vertrauen übersetzt. Und das ist genau der Kern. Gott gibt aber dieses Vertrauen. Der Unterschied zwischen dem Heiden und dem Christen ist, der Heide merkt,